Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zum Korbjäger-Podcast. Mein Name ist Ole Freaks und mir virtuell gegenüber sitzt heute ausnahmsweise nicht Max Marbeiter. Grüße an dieser Stelle, der, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, vielleicht etwas Besseres zu tun hat oder sagen wir etwas zumindest Gleichwertiges zu tun hat. Stattdessen habe ich jemanden eingeladen, der an mehr Orten erscheint als Jeff Green über seine Karriere oder Patrick Beverley in dieser Offseason, The Zone, Got Next, den ich heute aber aus aktuellem Anlass erstmal als Gründer und Chefredakteur der Five vorstellen will, André Vogt. Moin, Dre.
Moin, Ole. Und Max, unbekannterweise, ne, Tipp, den ich auch Ole gegeben habe, schlaf, wenn das Kind schläft. Ne? Das ist das Wichtigste. Oder Ole, was sagst du?
Ja, ich würd's auch so bestätigen. Schön, dass du mal wieder dabei bist. Hab's dir eh auch schon gesagt, viele haben es ja wahrscheinlich mitbekommen, dass die Five nach 18 Jahren jetzt erstmal nicht weitergeht. Ich wollte dazu auch nur noch mal sagen, ich war damals Leser ab der ersten Ausgabe, ich glaube mit 12 oder 13 habe ich dann gekauft und dann auch ab der zweiten Ausgabe abonniert und über die letzten, glaube ungefähr anderthalb Jahre auch noch dran mitgearbeitet. Das war schon auch echt eine sehr coole Sache. Ich finde, das war auch über 18 Jahre echt eine Institution für Basketball Deutschland. Deswegen an dieser Stelle auch noch mal von mir RIP an die Five natürlich. Und da jetzt momentan so eine Zeit ist, wo man normalerweise so mitten an den Team-Previews sitzen würde wahrscheinlich und so an der großen Saisonvorschau, ohne dass ich da jetzt irgendwie Salz in die Wunde streuen will, juckt's dir deswegen jetzt in den Fingern oder ist es vielleicht auch sogar ganz nett, dass das gerade mal nicht sein muss? Also, dass du jetzt keine Team-Previews schreiben musst.
Es ist ein bisschen ein Zwiespiel. Zuerst mal muss ich sagen, danke natürlich für das Lob und gleichzeitig aber, ey, fuck you mit diesen, da war ich 12 oder so. Ja, das ist das Schlimmste, was das Schlimmste ist, natürlich trotzdem geil, aber auch jetzt, als ich letztens hier gestreamt habe, dass wir diesen RIP 5 Stream hatten, die Leute haben so geschrieben, ja Mann, ey, die erste Ausgabe damals, da war ich 8. Mit was? Wie fühlst du das denn? Oder man merkt immer, wie alt man ist, aber das sind halt 18 Jahre, ist aber nur echt, also, ja. Ich wüsste gar nicht, habe ich überhaupt in meinem Leben irgendwas 18 Jahre lang gemacht, außer vielleicht Basketball gespielt? Nee, eigentlich nicht. Von daher, ja, das ist natürlich einfach Wahnsinn, auch was in diesen 18 Jahren so passiert ist. Und das muss ich sagen, ist mir in den letzten Wochen, zwei Wochen ist es jetzt, echt so erst bewusst geworden, welche Zeit wir überhaupt da ist, das Glück hat, noch mit zu begleiten und so. Und viele Leute haben auch geschrieben, so, ja, Mann, ey, ihr habt Basketball schon verändert, wo ich immer dachte, so, mal ehrlich, das war jetzt nur 1800 plus Seiten bedrucktes Papier, wo es um Basketball ging und zufälligerweise auf Deutsch. Aber wenn man es dann irgendwie zum 20. Mal liest, denkt man, ach krass, das scheint wirklich irgendwie was hinterlassen zu haben bei den Leuten. Und das ist natürlich dann schon sehr, sehr cool, auch wenn man dann denkt, fuck, bin ich alt geworden. Aber es juckt ehrlich gesagt momentan nicht so in den Finger auf der einen Seite, weil ich immer denke, okay, krass, ich bin eigentlich die letzten 18 Jahre immer durchs Jahr gerannt von Abgabe zu Abgabe. Es haben natürlich immer nur 10 Ausgaben gemacht, nicht 12, aber das hat sich dann trotzdem immer bis in September, August, September war halt einmal frei, so 4 Wochen am Stück, so überlappend. Und sonst war immer Feuer, immer Gas, ne, immer die Ausgabe muss raus. Und dass das jetzt nicht da ist zum ersten Mal, das finde ich irgendwie ganz angenehm. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch so jetzt, also ich mache mir schon Gedanken natürlich jetzt, was sagst du über die Hornets und so. Und das Coole ist ja, dass jetzt mit Got Next, mit dem Podcast, gibt es natürlich jetzt auch die Previews. Und deswegen bin ich da auch schon so halb dran, mir das alles ein bisschen vorzubereiten. Von daher, vielleicht vermisse ich es auch deswegen nicht wirklich. Auf der anderen Seite habe ich letztens ertappt, als ich dachte, eigentlich müsste ich langsam mal so eine Good Red, Bad Red Liste machen. Yeah. Und dann überlegt, ah fuck, nee, das gibt's ja dieses Jahr gar nicht. Und das kann man, glaube ich, im Podcast relativ schwer machen, außer ich lese es einfach vor. Aber mal gucken. Das wird, glaube ich, schwer, wenn die Saison anfängt. Wenn man dann wirklich merkt, so, ey, Moment. Oder wenn ich meine Excel, ich habe so eine Excel-Datei seit Ausgabe, ich glaube, 80. Da müsste ich mein NFT draus machen, glaube ich. Das ist eine Excel-Datei, wo quasi alles drin ist, alles Administrative von Five, ne, alle Spiegel, also man sieht, was welche Seite kommt, etc. pp. Ich glaube, wenn ich die jetzt mal ab und zu mal sehe, dann wird es ein bisschen komisch. Vielleicht muss ich die mal vom Desktop runterräumen. Aber ansonsten auf zu neuen Ufern. Ich habe das ja auch schon mal mir im Stream gesagt. Mal gucken, vielleicht ergibt sich da relativ bald was, dass es dann doch printmäßig weitergeht, auch wenn es dann nicht die Five ist.
Ja, sonst Good Red, Bad Red funktioniert ja zumindest auch als Instagram-Format oder so.
Ja, oder einfach oder als eigene Zeitschrift einfach Good Red, Bad Red einfach. Jeden Monat irgendwelche Geschichten.
Ich fände es gut. Ich weiß noch, dass ich glaube, das war wahrscheinlich so die erste Saisonvorschau. Wie gesagt, ich war relativ jung, aber wie ich mir den Arsch abgelacht habe, als da irgendwie drin stand, von wegen Allen Iverson lässt sich aus seinem Vertrag rauskaufen und kauft John Salmons eine Lachsfarm. Irgendwie so,
der will den Arsch abgelacht. Ja, dann muss man sagen, bei diesen Sachen, das war, manchmal war da echt viel Alkohol im Spiel. Manchmal war es einfach krasse Übernächtigung, gerade so die ersten beiden Previews. Da, ich weiß, beim zweiten Preview hab ich echt, glaube ich, 3 Nächte in Folge auf der Arbeit geschlafen im Büro, auf so einem miesen Sofa, und meine Bude war halt 5 Minuten zu Fuß entfernt, aber irgendwie, wir haben so geackert und gebuckelt, dass ich mir dachte, nee, komm, die Zeit habe ich nicht. Und dann einfach auf der Arbeit geschlafen, morgens Zahnbürste bei Netto gekauft und solche Geschichten. Und dann mitten in der Nacht einfach diesen Blödsinn sich da ausgedacht. Aber tja, sagen wir so, für jedes fünfte Ding war gut und die sind dann in Erinnerung geblieben.
Es war für mich deswegen auch eine große Ehre, letztes Jahr dann betrunken dabei mitzumachen.
Ja, siehst du, genau.
War schon gut. Aber ja, du hast schon anklingen lassen, die Show muss mehr oder weniger weitergehen. Und also bei mir war es jetzt gerade auch so die längste Pause seit 8 Jahren ungefähr, so die ich mal hatte, arbeitsmäßig. Deswegen ist bei mir jetzt auch gerade so ein bisschen der Zeitpunkt, wo ich mich jetzt dann irgendwie wieder so ein bisschen eingrooven muss, ein bisschen auf die einzelnen Teams vorbereiten muss, so ein bisschen schauen, was ist eigentlich überhaupt alles passiert. Dafür finde ich immer Over-Under ist ein ganz gutes Format. Ja. Deswegen ziehen wir das jetzt heute mal durch in der Western Conference. Der Plan ist, dass wir ungefähr 5 Minuten pro Team machen. Ich stelle auch einen Timer ein. Mal gucken, wie wir durchkommen. Mal sind wir vielleicht auch ein bisschen schneller, mal auch ein bisschen langsamer. Noch ganz kurz, wer eine große Ben Simmons-Unterhaltung vermisst, weil er streikt. Ich habe dazu vorhin eine kurze Patreon-Folge aufgenommen. Also wer will, kann sich da die Gedanken zu anhören. Vielleicht noch ganz kurz die Frage an dich. Glaubst du, zum Saisonstart ist Ben Simmons noch Teil der Sixers oder nicht?
Also sag mal, er sollte es nicht sein, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sich jetzt da irgendwas bewegt, nachdem wir da monatelangen Stillstand hatten. Von daher, ich glaube, das wird eine richtig dreckige Angelegenheit die nächsten Wochen noch.
Ja, also das Ding ist, wenn auf der einen Seite Rich Paul steht und auf der anderen Seite Daryl Morey, dann kann es halt schon schmutzig werden. Ne? Also die haben beide kein Problem damit, wenn es so ein bisschen hässlich wird. Deswegen.
Obwohl, ich meine, ich will jetzt nicht dann auf seinem Podcast kacken, der sicherlich schon fertig ist und bereitsteht. Aber ich finde Rich Paul eine Menge zu verlieren in der ganzen Geschichte. So, weil ich meine, Anthony Davis erzogenermaßen aus New Orleans zu den Lakers zu packen, ich glaube, das kriegen wir beide auch noch hin. Ja, mit dem Handy und mit gutem Englisch kriegen wir das, schaffen wir das. aber Ben Simmons, der ist ein Trade, weil er halt im Keller ist, irgendwo hinzubringen, wo es ja dann halbwegs funktionieren muss für deinen Spieler. Ich meine, der Vertrag läuft ja noch ewig, so von daher, da kriegt er auch nicht mehr Kohle, sondern er muss ja in eine Situation kommen, wo er basketballerisch halbwegs glücklich ist. Da bin ich mal gespannt. Und wenn das nicht läuft und er in Sacramento landet oder so, ist es für Rich Paul auch dann echt, kann es echt nachteilig sein. Von daher, auch da bin ich sehr gespannt, was der macht.
Ja, ich denke mal, er hat damals die Verträge für Tristan Thompson und J.R. Smith erpressen können.
Ich würde auch sagen, er hat LeBron für ihn erpresst. So, ne? Also mir muss erst noch zeigen, ob er wirklich so dieser Zauberagent ist, wenn ich ehrlich bin.
Ich meine, er ist jetzt mit Adele zusammen.
Ich wollte gerade sagen, okay, da muss man sagen, das hat er natürlich wahnsinnig gut gemacht. Und wahrscheinlich ist es auch, wahrscheinlich auch gar keinen Bock mehr auf Basketball. Wenn ich mit Adele zusammen wäre, würde ich auch nichts mehr über Basketball machen, ganz ehrlich. Aus mehrerlei Gründen.
Gar nicht auf Ben Simmons.
Das sowieso,
ja. Macht er eh nur Kopfschmerzen.
Ja, ist so.
Dann lass uns mal loslegen mit den Over-Unders. Die Zahlen kommen von Oddshark in diesem Fall. Noch als kurze Erklärung, falls das nicht jeder auf dem Schirm hat. Over-Unders ist letztendlich die Linie, die von Las Vegas angesetzt wird für das Win-Total, die das jeweilige Team in der Saison erreichen wird. Also wer Over sagt, sagt, das ist zu niedrig. Wer Under sagt, sagt, das ist zu hoch. Und das ist immer, also das muss nicht immer realistisch sein. Es soll in erster Linie darum gehen, dass Leute so viel wie möglich wetten und so viel wie möglich ihr Geld verlieren. Deswegen das nur dazu gesagt. Letzter Disclaimer außerdem. Ich lese die Bilanz der letzten Saison vor, da natürlich immer im Kopf behalten. Letzte Saison waren es 72 Spiele pro Team, jetzt sind es wieder 82. Ich sag's nicht jedes Mal dazu. Das traue ich euch allen zu, das im Kopf zu behalten. Und jetzt legen wir einfach alphabetisch los mit den Dallas Mavericks. Netrating und Bilanz plus 2,3 laut Cleaning the Glass. Übrigens auch das jedes Mal. 42-30. Die wichtigsten Zugänge, Reggie Bullock, Frankie Nicotine, Jason Kidd, Moses Brown. Wichtigste Abgänge, J.J. Redick, gerade Karriere beendet, Josh Richardson zu den Celtics und Rick Carlisle ist weg. Die Linie steht bei 48,5. Dre, deine Einschätzung?
Finde ich ehrlich gesagt ziemlich hoch und ich würde auch sagen zu hoch. Ich glaube schon, dass sie eine gute Saison spielen werden, auch gerade mit Porzingis jetzt fit und zum ersten Mal auch in der Offseason fit gewesen. Das war ja das große Thema auch bei dieser Pressekonferenz von Jason Kidd, Mark Cuban und Nico Harrison. Aber 48,5 finde ich schon hoch. Ich meine, letztes Jahr sagt 42, 10 Spiele weniger, kann man irgendwie so sich vielleicht Pi mal Daumen hinrechnen, nur die Hälfte der Spiele hätten sie gewonnen. Ja, aber ich weiß nicht. Ich glaube, da ist ein bisschen Hype mit dabei. Also mit 48,5, wenn wir da jetzt overgehen, dann sind wir ja quasi schon bei 49. Also sind sie ja quasi ein 50-Win-Team. Und das finde ich verwegen. Man muss rechnen, dass die Clippers weniger Spiele gewinnen ohne Kawhi. Dass Denver wahrscheinlich ein bisschen weniger gewinnt. Aber ich würde hier doch und under gehen. Also 48, 47 kann ich mir anfreuen, aber 49, 50, wo es dann landen müsste, da bin ich dann nicht dabei. Wie siehst du das?
Ich bin da tatsächlich eigentlich genau auf der anderen Seite, weil also diese 42 Siege sind ja zustande gekommen, obwohl die Gesundheit letzte Saison echt ziemlich grausam war. Also es gab, abgesehen, glaube von den Celtics und den Raptors, relativ wenige Teams, die durch Covid irgendwie so viele Ausfälle hatten. Gerade in den ersten Saisonmonaten war das ja teilweise echt heftig, wie viel da gefehlt hat. Und also meine Hoffnung und also der Gedanke dahinter ist natürlich auch immer, dass Luka nicht schlechter wird. Also ich finde zwar, die Offseason war jetzt nicht toll. Also sie haben das größte Problem, einen zweiten Ballhändler, der irgendwie auch mal am Ende von Spielen was kreieren kann, haben sie nicht angegangen. Vielleicht kriegen sie noch Dragic, wahrscheinlich nicht, aber das fehlt. Und trotzdem, sie waren ja einfach schon, eigentlich, wenn sie dann alle beisammen waren, auf einem ganz guten Pace. Und ich glaube, wenn Porzingis ein bisschen fitter wird und vielleicht defensiv ein bisschen weniger schlecht ist als letzte Saison, würde das schon einen relativ großen Schritt nach vorne bedeuten, weil offensiv steckt ja eigentlich extrem viel in dem Team. Mein größtes Fragezeichen ist eigentlich eher fast, macht Kidd was kaputt, was Carlisle aufgebaut hat? Oder bringt er was Positives Neues? Ich bin da relativ skeptisch, weil ich einfach Jason Kidd als Head Coach bisher nicht sehr positiv gesehen habe. Aber ich meine, er hat sich natürlich über die letzten Jahre vielleicht auch ein bisschen verändert. Deswegen eigentlich ist es halt einfach dieser Luka-Faktor. Und ich glaube, wenn der 80 Spiele macht, sind 50 Siege nicht ausgeschlossen.
Ich frage mich eben einfach, gerade auch wegen Kidd, haben sie vielleicht zum Anfang so eine Findungsphase? Wir haben dieses Jahr natürlich auch ein richtiges Trainingslager und so. Ne? Das kommt natürlich für ihn positiv hinzu. Aber werden sie nicht vielleicht zu Beginn ein paar Spiele mehr verlieren, als sie eigentlich hätten sollten. Aber ich gebe dir recht, mit Covid letztes Jahr, das war natürlich schwierig für sie. Allerdings war es für andere Teams natürlich auch schwer. Und sie hatten eben Luka. Ich bin echt gespannt. Also ich wüsste nicht, wo Doncic jetzt großartig besser werden kann, außer vielleicht noch ein bisschen in der Wurfauswahl. Aber du hast angesprochen, dass sie eben nicht diesen zweiten Ballhändler bekommen haben. Da bin ich echt gespannt. Und was ist mit einem wie Hardaway, ne, der natürlich Contract hier letztes Jahr hatte, ne, gibt es da nicht vielleicht ein bisschen Regression? Ich bin gespannt. Aber wie gesagt, 50, wie gesagt, ich habe mal diese Zahl 50 im Kopf bei 48,5. Natürlich reichen auch 49, aber ja, ich weiß nicht. Aber ich sehe deine Punkte. Und das Denver und bei den Clippers, da wichtige Leute fehlen, kommt natürlich auch hinzu. Aber ja, schwer. Aber es soll ja auch schwer sein. Deswegen macht Las Vegas ja die Sofa anders.
Ja. Aber finde ich gut. Haben wir beim ersten schon mal zumindest ein vorsichtiges Disagreement, auch wenn ich, glaube ich, also wenn ich jetzt überlege, was so meine drei Top-Wetten sind, sind die Mavs da wahrscheinlich nicht dabei. Also es ist schon eine ganz gut gewählte Linie. Aber dann machen wir mal weiter mit den Nuggets, würde ich sagen. Die Net-Rating plus 5,5 letzte Saison, Bilanz 47-25. Ich zähle jetzt hier nicht jeden Neuzugang auf, aber hier ist eh nicht so viel. Jeff Green ist neu, Paul Millsap ist weg. Over-Under ist bei 48 angesetzt. Ich denke mal, die Argumente pro, dass sie es drüber schaffen, halt haben recht viel Kontinuität. Qualität im Frontcourt natürlich, also mit Gordon und Porter, die sich jetzt ein bisschen mehr aneinander gewöhnen können. Das war ja letzte Saison halt mittendrin. Green ist jemand, der positionell, glaube ich, noch eine gewisse extra Flexibilität gibt. Und dann gibt es aber natürlich sehr große Fragezeichen beim Guard-Play, einfach weil Jamal Murray noch ziemlich lange fehlen wird. Man weiß grundsätzlich nicht, wann er wieder zur Verfügung stehen kann. Und dadurch gibt es da doch relativ viele Probleme im Backcourt, glaube ich, oder? Was meinst du?
Ja, sehe ich auch. Aber die Frage da ist natürlich gleich nicht, jetzt wenn man weiß, dass er fehlt. Weil Murray letztes Jahr war ja während der Saison so. Und dann eine Saison ist natürlich dann aber auch schwer zu sagen, okay, wir schalten jetzt um, wir stellen was um. Klar lief auch da schon relativ viel über Jokic, aber der Vorteil für Mike Malone, den Coach, ist, dass er sagt, okay, ich weiß ja, Jamal Murray fehlt erstmal noch. Ich kann mir vorstellen, dass sie relativ gut kompensieren, einfach weil, also was die Sieg-Totals angeht während der regulären Saison, mit Playoffs was anderes, aber weil einfach jetzt Jokic sagen kann, okay, dann mache ich halt ein bisschen mehr, du hast angesprochen, im Frontcourt, selbst wenn jetzt Jokic ein bisschen weniger scored selber, Michael Porter Jr. wird sicherlich nochmal einen Sprung nach vorne machen, Aaron Gordon vergangenes Jahr, da kam da mittig rein, nochmal fehlte der Point Guard, der wirkte manchmal doch noch so ein bisschen wie ein Fremdkörper, also nicht wusste, wo er hinlaufen sollte, jetzt glaube ich, also wenn es Wette geben würde auf die meisten Alley-Oops dieses Jahr, oder so Cut-Dunks, dann würde ich schon bei ihm irgendwie ein bisschen Geld anlegen wollen. Von daher, ich sehe die Problematik, aber ich sehe sie eigentlich weniger in der regulären Saison und eigentlich mehr in den Playoffs. Und das größte Fragezeichen, das ich eigentlich habe, ist nach wie vor die Defense. Nur wie gesagt, ist da auch die Frage während der regulären Saison, wie schwer schlägt das dann überhaupt ins Gewicht? Aber gibt es denn irgendwas von Murray, wann er zurückkommt? Nee, ich habe noch nichts gelesen. Hast du was gelesen, sehen irgendwo?
Also die Nuggets selbst geben da halt nichts bekannt. Ja. Und das, was ich irgendwann mal gelesen hatte, war, glaube ich, dass man irgendwie im Februar oder so mal gucken kann, aber dass es eigentlich wahrscheinlicher ist, dass es sich halt länger ziehen wird. Und also ich würde jetzt nicht damit rechnen, dass er, wenn er dann kommt, auch auf einmal irgendwie sofort bei 100% ist. Deswegen, ja. Ich bin mir halt nicht so ganz sicher, weil das halt sich über die letzten Jahre ja auch sehr unterschieden hat, teilweise bei den Spielern, wie lange sie dann brauchen für ja, die Reha. Total, ne? Also ja. Wir kommen ja gleich auch noch auf die Clippers zu sprechen, wo das ja auch, also bei Kawhi sowieso noch schwerer ist, da in die Karten zu schauen, aber man weiß halt einfach nicht so ganz, was man erwarten soll. Deswegen finde ich auch so ein Team wie die Nuggets echt schwer einzuschätzen. Zum Thema Defense würde ich halt vielleicht noch sagen, da ist vielleicht der Murray-Ausfall erstmal gar nicht so schlimm, ne? Also weil er jetzt ja er hilft dabei ja nicht unbedingt. Die Leute, die stattdessen vielleicht mehr Minuten bekommen, sind da vielleicht sogar ein bisschen positiver. Also Campazzo, ich finde auch, dass Green da eigentlich keine schlechte Addition ist. Also Millsap ist zwar auch über seine gesamte Karriere ein guter Verteidiger gewesen, aber er ist halt auch über die letzten Jahre echt langsamer geworden. Also Green fand ich letzte Saison in Brooklyn schon echt gut. Das ist ganz gut. Etwas, was auch für die Nuggets spricht in der Regular Season, ist, dass Jokic nie verletzt ist. Also ich glaube, der verpasst halt kaum Spiele. Der sieht zwar jetzt nicht aus wie der klassische Modellathlet, aber es spielt halt irgendwie keine Rolle. Also er ist extrem, extrem belastbar. Und deswegen würde ich dir eigentlich auch zustimmen, dass das Thema in der Regular Season nicht so dramatisch ist. Also dass sie da wahrscheinlich einfach weiter auf einem ziemlich hohen Level performen werden. Auch hier finde ich 48 nicht so schlecht gewählt, aber ich würde, glaube ich, finde ich sehr kompliziert, aber ich gehe knapp drüber eigentlich. Also ja. Wenn man bedenkt, sie haben letzte Saison 47 geholt in der kürzeren Saison. Sie haben auch nach dem Murray-Ausfall in der Regular Season ja eigentlich guten Basketball gespielt. Es war halt dann in den Playoffs, hatten sie halt eine Decke, an der sie relativ schnell gekracht sind, aber dennoch, sie haben ja sogar Portland trotzdem geschlagen.
Ja, und vor allem, ich glaube, also die Hauptauswirkung negativer Art von dem Ausfall von Murray ist ja nun mal, dass Shot Creation irgendwo fehlt. So, und es ist ja ein Thema, was in der regulären Saison dann oftmals nicht so auf Wiedervorlage kommt. Wenn du jemanden hast wie Jokic, wenn du jemanden wie MPJ hast oder auch mal Aaron Gordon oder Will Barton, der auch letztes Jahr dann relativ lang gefehlt hat. Von daher, also ich sehe auch, dass sie drüber gehen, auch nicht übermäßig weit. Und jetzt würde ich eigentlich sagen, wenn man bei Dallas sagt, da sind alle an Bord, die sind alle fit, so, und da fehlt der beste Ballhändler. Ja, aber ich finde, dass die Nuggets dann schon einfach auch offensiv ein bisschen breiter aufgestellt sind. Ne, da habe ich halt weniger Frage. Aber Porzingis wissen wir aber nicht, kann der sich jetzt wirklich mal einen eigenen Wurf kreieren, ne, außer einem Dreier aus 12 Metern, so. Und die können wir beide uns auch kreieren in der NBA. Da würde uns keiner decken da draußen. Das ist halt die Frage, ob es ein guter Wurf ist.
Aber wir können sie kreieren.
Von daher, bei Denver, ich habe ein gutes Gefühl, dass die, die haben auch die haben auch schon ein bisschen mehr erreicht, sag ich mal, als die Mavs in den Playoffs. Die haben ein bisschen mehr Hunger, die wissen, dass Murray fehlt. Ich gebe dir recht, dass Green echt eine tolle Addition ist. Von daher, ich will auch leicht drüber gehen. Allerdings glaube ich, also ganz ehrlich, wenn am Ende beide 48 Spiele gewinnen, dann, also jetzt Dallas und Denver, dann, wenn wir das dann jetzt sagen würden, sage ich so, ja, macht total Sinn. Also, aber in dem Fall, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die drüber gehen leicht.
Ja, ich denke auch. Dann stimmen wir hier überein. Da der Timer schon geschrien hat, machen wir weiter mit den Golden State Warriors. Net-Rating letzte Saison plus 0,4, Bilanz 39-33, Addition Klay Thompson irgendwann, Jonathan Kuminga, Moses Moody, Andre Iguodala, Otto Porter Jr., Nemanja Bjelica. Ich habe jetzt bestimmt jemanden vergessen, aber sagen wir mal, das sind die wichtigsten. Eric Pascal ist weg. Over-Under ist bei 48,5. Und die sind irgendwie alle in der gleichen Range hier.
Das soll ich nicht unterbrechen, aber das checke ich. Das ist das eine Over-Under, was ich nicht checke, wirklich. Also ich checke schon, dass viele weil ich sehe auch, was im Netz los ist, denken, ah, die Team Warriors sind zurück. Ja, das ist gestern auch im Fragenstream. Mehrere Fragen, die Warriors sind zurück. Geht die Dynastie jetzt weiter? Haben die Meisterschaftschancen? Ich denke immer so, Alter, wie kommt ihr denn da drauf? So, ne? Ich meine, Klay Thompson ist zurück, genau wie du auch schon wieder gesagt hast. Naja, also A ist erstmal nicht zurück. So, wir wissen nicht, wann er wieder anfängt. Dann ist es nicht so, dass er sich irgendwie einen Zehennagel hat einwachsen lassen und nicht auftreten konnte, 2 Wochen, sondern der hatte einen Kreuzbandriss, gefolgt von einem Achillessehnenriss. So, in den 80ern, wenn er ein Pferd war, hätten sie ihn schon erschossen. Jetzt sind wir natürlich sind wir jetzt in einer Zeit, wo man sowas relativ gut behandeln kann. Aber mir fällt auf Anhieb jetzt niemand ein, der nach den beiden Verletzungen zurückkam und wie nah bei 100% sein war. Mir fällt auch niemand ein, der diese beiden Verletzungen back-to-back hatte zuletzt. Außer John, war es bei John Wall back-to-back? Nee, glaube ich, ein bisschen was dazwischen, glaube ich, ne? Der war zumindest wieder.
Der hat sich in während der Reha von der ersten Verletzung, doch, das war eigentlich
über Clay.
Ich weiß noch nicht, ob es vorher war, es ein Meniskusriss eventuell. Genau. Aber also es waren auf jeden Fall auch zwei aufeinander.
Ich sollte sagen, hey, John Wall letztes Jahr 21-7 geliefert. Ja, das stimmt. Aber ja, für die Rockets, ne? Von daher, die haben einfach nicht zwei Superstars. Ich weiß nicht, wie man auf diese Gleichung kommen kann. Okay, die haben wieder zwei Superstars, da sind sie ein Titelkandidat. Ne? Weil das brauchst du ja. So, und die haben sie ja nicht. Die haben Steph Curry, gar keine Frage. Wahnsinnige Saison jetzt ja wieder gespielt. Sie haben super brauchbare Jungs wie Green, wie Wiggins. Sie haben junge Talente wie Moody und Kuminga. Wiseman ist wieder mit dabei, wo wir auch da nicht wissen, wann der wieder spielt. Und dann die Frage, ist die besser, wenn er spielt? Ne? Das ist ja eine ganz andere Geschichte. Und dass sie jetzt 48 halb spät bei der Mannschaft letztes Jahr sagt, knapp sagen wir mal, 40 gewonnen hat und jetzt gibt's 10 Spiele mehr, wir erwarten, dass sie von den 10 Spielen, das ist jetzt eine Milchmädchenrechnung, ich mache sie trotzdem, 8,5 Spiele gewinnen, also oder 9, um over zu gehen, da muss ich sagen, nein, also ich sehe das überhaupt gar nicht. Und wenn wir heute was mit Locks machen, das ist für mich ein Lock, dass sie underbleiben. Können die einen Playoff-Platz erreichen, ohne dass sie ins Play-In-Turn müssen? Auf jeden Fall. Aber 48,5 over, ne, wäre für mich dann auch Kandidat für die Conference Finals irgendwo. Da muss ich sagen, nein, das sehe ich überhaupt gar nicht. Weil ich meine, wenn ein Deal kommt für Bradley Beal oder für Dame Lillard oder sonst wen, oder von mir ist auch Ben Simmons, dann können wir noch mal drüber nachdenken. Aber nicht mit der Truppe, wie sie sie jetzt haben. Also Kuminga und Moody, kann mir auch keiner erzählen, dass die in die NBA kommen und direkt da das Haus abfackeln. Das wird nicht passieren. So. Und von daher 48,5 finde ich also grotesk over, wenn ich ehrlich bin.
Ja, muss ich sagen, stimme ich dir zu. Wobei ich dir in dem einen Punkt widersprechen würde, dass ich mir schon vorstellen kann, sollte Clay auf einem recht hohen Level zurückkommen und vor allem sich während der Saison dann auf einem recht hohen Level spielen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das in den Playoffs ein total interessantes Team sein kann.
Ja,
also
ja.
Auch eins, gegen das niemand spielen möchte, allein schon irgendwie wegen der, sagen wir mal, institutionellen Genialität von Curry, Draymond und Clay. Ne? Die drei wissen halt zusammen, wie man Musik macht, sozusagen. Aber der Weg dorthin, das ist halt das, worum es jetzt geht. Also Over-Under ist halt Regular-Season-Frage. Und da denke ich schon auch, also allein schon, wenn man auf die Siege letzte Saison guckt, 39-33, viele davon wurden ja bei diesem Push am Ende geholt, als James Wiseman nicht mehr gespielt hat, als der halt rausgenommen wurde und als man de facto mit einer 7-8-Leute-Rotation gespielt hat, komplett am Limit gespielt hat und immer vollkommen im Arsch war, wenn Curry und Green nicht gespielt haben. Und das kannst du ja in der Art nicht über eine gesamte Saison durchziehen. Ich glaube zwar, sie sind jetzt ein bisschen tiefer geworden. Also ich finde auch die Addition der Veteranen, die könnten ganz gut funktionieren, aber man weiß ja auch nicht so wirklich, was sie dann geben können. Ne? Otto Porter hat die letzten Jahre auch fast gar keinen Basketball gespielt. Und der ist zwar von der Theorie her jemand, der da super reinpasst, aber in der Praxis haben wir es lange nicht gesehen. Iguodala kennt da alles, genialer Spieler, Legende.
Aber sorry, ich unterbreche mich jetzt. Iguodala ist da, weil er irgendwo in irgendwelche Tech-Firmen investieren will.
Ja, genau. Deswegen er ist halt auch 100 Jahre alt. Ja. Ne? Und er hat jetzt in Miami nicht mehr unbedingt Bäume rausgerissen. Jelica auch nicht. So, von daher, das muss man halt echt erstmal sehen. Und also die von den drei Talenten, Wiseman, Kuminga und Moody. Ich glaube, Moody ist vielleicht am ehesten bereit, relativ schnell was beizutragen, aber ja auch nicht irgendwie auf einem Star-Level oder so. Und gerade die anderen beiden, Kuminga und Wiseman, wirken für mich schon echt eher wie Projekte. Deswegen dachte ich auch die ganze Zeit, vielleicht sehen wir da eher was in Sachen Trade, aber da haben sich die Warriors dann ja relativ schnell anders irgendwie ausgedrückt und eher so formuliert von wegen, nee, wir schlagen jetzt schon die Brücke für die Zeit nach Steph. Von daher, es ist jetzt erstmal nichts passiert und mit dem Team, was sie jetzt haben, stimme ich dir zu, under und eigentlich ziemlich mit viel Überzeugung.
Ja, das ist ein Lock. Legt euer Geld da an, ist besser als in EFTs.
Geht zu Oddshark. Genau, machen wir mit den Raketen weiter. Das können wir vielleicht auch schneller wandeln. Ja. Raketen schnell. Net-Rating minus 8,5. Bilanz letzte Saison 17,55. Neu dabei unter anderem Jalen Green, Daniel Theis, Usman Garuba, Alperen Şengün. weg, unter anderem Kelly Olynyk, soll noch weg, John Wall ist aber noch da. Over-Under 26,5. Siege sind bei diesem Team scheißegal. Deswegen, ja. Was sagst du zu der Line? Ist die zu hoch?
Also ich will jetzt nicht noch einen Lock hier ausrufen, aber überlegen, jetzt also auch da wieder Milchmädchenrechnung. 10 Spiele mehr und von den 10 Spielen sollen sie 9,5 gewinnen oder müssen 10 gewinnen quasi, um over zu gehen, wenn wir mit der vergangenen Saison vergleichen. Ich check das gar nicht. Also John Wall, das wird glaube ich auch eine ziemlich hässliche Situation werden, wenn sie das nicht schnell bereinigen. Die Youngster werden Fehler machen, dürfen Fehler machen, das ist vollkommen klar. Dann auch noch in allen Mannschaftsteilen, also wir reden ja nicht nur davon, dass, keine Ahnung, zwei, drei Big Men dabei sind, die jung sind, sondern da sind Guards, das ist Big Men. So ein Typ wie Kevin Porter vergangenes Jahr, der einfach dann auch mal Augen geöffnet hat, oder auch Christian Wood. Das waren zumindest bis zu dem Punkt charakterlich nicht unbedingt die vorbildlichsten Spieler in der NBA. Deswegen waren die ja auch da, wo sie waren. Also ne, wirklich nicht hoch bewertet von anderen Teams. Das lief jetzt gut. Aber die Situation hat sich schon total geändert. Das muss ich erstmal alles eingrooven. Ich kann mir am besten Willen nicht vorstellen, dass die 27 Spiele gewinnen. Weil ich einfach denke, da wird zu viel Unruhe drin sein, aus verschiedensten Gründen. Ich glaube, Wall wird ja, wenn er weggeht, für nicht viel Gegenwert gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit dem mit schnellen Abfindungen irgendwie sich einigen können, weil da reden wir über, glaube ich, über 90 Millionen, wenn ich mich ganz täusche.
Ja, noch 2 Jahre
mit. Genau.
Ja, ich glaube 92
Millionen. 21, genau, sowas. Ja, und von daher, nee, also ich glaube, es wird nicht weit weg sein von diesen 26,5, einfach weil man 10 Spiele mehr hat, sagen wir mal 25, 24, sowas. Aber nee, also ich bin nicht so überzeugt wie bei den Warriors, dass das andere landet hier, aber ich bin relativ nah dran, auch da zu sagen, dass das ein Lock ist, dass die weniger Spiele gewinnen.
Ja, ich tendiere da schon auch stark zu. Also ich finde, es gibt zwar gerade im Westen in diesem Jahr nicht viele Tanking-Teams, aber sie sind eins davon, wo es halt wirklich überhaupt gar nicht darum geht und wo sich halt Leute auch ausprobieren, die vom Spielertyp, also gerade jetzt Jalen Green oder Kevin Porter, das sind ja normalerweise die Spielertypen, die halt in die Liga kommen und zwar vielleicht viele Punkte machen, aber absolut nicht zu Winning Basketball beitragen. Und das ist hier ja voll okay. Also es geht ja darum, dass die sich irgendwie entwickeln, nicht, dass man da viele Siege holt. Deswegen, ich glaube schon auch, hier kann man mit relativ viel Überzeugung under gehen. Vielleicht noch kurz eine Frage, damit wir sie nicht nicht zu schnell abhandeln. Kannst du dir vorstellen, dass ein Backcourt aus Green und Porter langfristig funktioniert? Wer nimmt mehr Würfe? So, das wäre meine Frage, weil Porter ist jetzt für mich nicht derjenige, der für mich rüberkommt wie einer, der erstmal schaut, dass er alle anderen einbindet.
Ich glaube, das ist immer so eine Frage der Situation bei Porter. Wie gesagt, das war ja ein ganz schiefer NBA-Lebenslauf bisher, ähnlich wie bei Wood. Aber Wood hat seinen Vertrag unterschrieben. Ich glaube, der ist jetzt auch, ich will nicht sagen, dass der jetzt safe ist im Sinne von, oh, jetzt ist der total cool, damit andere werfen. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei Porter, wenn er diesen Punkt erreicht, dass es dann auch passt wieder, ne? Dass du dann nicht mehr diesen Druck hast, ey, ich muss meine Zahlen auflegen. Manche denken ja so, ja, ich muss meine Buckets holen, damit ich hier die Kohle kriege, was ja irgendwo auch stimmt, aber ne, ich glaube, wenn er an den Punkt kommt, dann ist das okay. Green hat ja seinen Rookie-Vertrag, der ist ja erstmal versorgt. Also ich glaube schon, dass es kurzfristig da echt Probleme gibt, so überhaupt sich zu entscheiden, okay, wer spielt eigentlich jetzt hier für die anderen mal mit, aber mittelfristig mache ich mir da relativ wenig Sorgen, wenn überhaupt beide mittelfristig zusammenspielen. Also bei Porter kann ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht nochmal ne, irgendwas anderes passiert in Sachen Trades oder so. Aber der muss erstmal zeigen, dass er wirklich über längere Zeit ne, Winning Basketball spielen kann. Weil dass er Talent hat, das wusste man ja immer. Ja, die Frage ist halt, ob er in der Lage ist, das dann wieder aufzunehmen. Aber es ist auch egal, ob es funktioniert oder nicht. Sind wir auch mal ehrlich. Ne? Jetzt in Raphael Stone, der GM, der will einfach gucken, erstmal ne, alles ordnen und dann einen klaren Plan für die Zukunft haben. Und die haben auch kein Interesse daran, nicht unter den Top 3 zu draften nächste Saison. Wenn sie einen Pick, die haben den Pick doch, oder? Ja. Von daher, das wird schon, das passt alles da.
Grüße an dieser Stelle auch an Daniel Theiss,
der
seine Hände voll zu tun haben wird.
Gib mir mal ein Over-Under, aber Over-Under ist blödsinnig in dem Fall. mach mal einfach mal eine Quote. Bleibt Daniel Theiss über die Trading Deadline hinaus ein Houston Rocket?
Ja, das Over-Under müssen wir hier als Datum formulieren.
Ja, irgendwie sowas. Das würde ja heißen, dass, obwohl doch, ja, das kann man nicht machen. Ne? Also sagen wir mal, keine Ahnung, 1. Februar oder so. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass man ihn geholt hat, ne, so ein Motto, ja, bringt man Stabilität, ne, es ist variabel einsetzbar, nehmen wir seinen Big Man, da hat man ja verschiedene Anforderungsprofile, das ist ein totaler Profi, ne, der weiß, wie man Team-Defense spielt, etc., ist ein guter Typ. Aber wir haben es, glaube ich, schon öfter gesehen, dass dann solche, genau solche Spieler in solchen Situationen wie hier dann, nach 2, 3 Monaten, ne, wird dann gesagt, ja, thank you for your service. Und man guckt, ja, kriegt man irgendwo da, ne, was, ein Draftpick oder sonst was dafür. Und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das bei Daniel passiert. Nicht, weil er schlechte Leistungen bringt oder weil er nicht reinpasst, sondern weil einfach die Rockets sagen, gut, du hast getan, was du für uns konntest, hast uns bis auf den richtigen Weg gebracht und wo möchtest du jetzt gerne Playoffs spielen? So, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also ich denke auch, dass ein Anreiz gewesen sein könnte, ihn zu holen, ist, dass man halt jemanden wollte, der sich in der NBA und in Europa auskennt, weil sie jetzt halt 2 Euro-Talente mit Garuba und Schengen geholt haben und dass er ihnen da vielleicht so diese Einführung ein bisschen erleichtern kann und was dann nicht unbedingt bedeuten muss, dass er seine Karriere dort verbringen wird oder seinen Vertrag dort erfüllen muss. Also ich denke auch eher, das ist wahrscheinlich kurzfristig, aber erstmal, wie gesagt, Shoutout an ihn. Guten Vertrag nochmal abgegriffen auf jeden Fall.
Ja, das ist normal. Ich meine, das ist ja wirklich, ist ja sein erster guter Vertrag. Das ist ja das Krasse. Ja. Ne? Man überlegt vorher, der für echt wenig Kohle spielt. Und was vielleicht auch ein Punkt hätte sein kann, ich guck mal gerade, was sie, okay, sind jetzt bei 125 Millionen. Salary Cap liegt bei 112, glaube ich, dieses Jahr, ne, die Linie. Ja. Obwohl, na gut, dann werden sie nicht noch Vertrag genommen haben.
Weil nee, sie haben Wall.
Ja, sie haben Wall noch.
Waren sie da nicht, genau, in Gefahr, drunter zu fallen.
Ja, von daher, alles gut. Aber Daniel, wie gesagt, er hat ja erstmal Plan, sich mit der Kohle, das ist das Wichtigste. Und alles andere wird sich dann zeigen. Und von daher, mal gucken, wo er landet. Wenn er irgendwo landet.
Absolut. Vielleicht ja bei den Clippers.
Und eigentlich, exakt, was du gerade sagst mit ja, das sind Europäer, wir haben ein paar andere Europäer. Das macht natürlich total Sinn, nach Ami-Denke.
So, weißt ja, du? Eben. So, ich sage auch nicht, das ist mein Plan.
Ey, Daniel, ey, du kommst ja auch aus Europa, kannst du mit dem Alperrennen mal ein bisschen reden? Und da ist so, Alter, klar, bei uns gab es ja auch einen Döner in Braunschweig, aber da ist Gitter, aber so richtig kenne ich mit der türkischen Kultur ja auch nicht aus.
10 Jahre in der Türkei gelebt.
Genau. Oh Mann.
Ja. Gut, genau, die Clippers. Net-Rating letzte Saison plus 6,8, Bilanz 47-25. Neu dabei Eric Bledsoe, Justice Winslow. Also ja, Hartenstein versucht es gerade mit einem Exhibit-10-Vertrag. Patrick Beverley ist weg, die Line ist bei 44,5. Auch hier, ich habe es ja eben schon mal erwähnt, es gibt einen relativ signifikanten Ausfall mit Kawhi Leonard, der möglicherweise die gesamte Saison verpasst. Und da Kawhi Leonard ist vielleicht auch viel früher zurückkommt und sagt, hey Leute, Überraschung,
ja, ohne die nächste,
dass er vorher monatelang nicht mit dem Team gesprochen hat, ist er auf einmal da. Aber wahrscheinlicher ist, wenn man auf seine Historie guckt, dass er wahrscheinlich eher nicht in dieser Saison nicht unbedingt viel spielen wird, sagen wir mal so. Deswegen gut angesetzte Line, nicht gut angesetzte Line, was meinst du?
Gut, dann wollte ich ketzerisch sagen, die Clippers kamen ja in den letzten Jahren auch ganz gut ohne Kawhi Leonard zurecht. Hat er dann oft auch sich dann seine Auszeiten genommen, wie gesagt, was ja auch okay ist, bei seiner Verletzungshistorie. Ich finde die Verstärkung eigentlich sogar ganz, ganz clever. Meine Bledsoe, da musst du halt wissen, ab einem gewissen Punkt gibt er dir was und ab einem gewissen Punkt gibt er dir halt nichts mehr. Aber den jetzt zu holen, der weiß ja auch, wie die Türen da bei den Clippers aufgehen. Das fand ich jetzt nicht großartig nachteilig, zumal du ja genug Leute hast auf den Guard-Positionen, die dann einfach spielen können, wenn es bei ihm in den Playoffs nicht mehr klappt. Aber über die reden wir ja auch gar nicht. Ich finde Winslow spannend, weil er natürlich jetzt so einer ist, der dann auch so ein bisschen, ja, also ich sag mal, in seinen besten Tagen, die ist ein bisschen her, aber dann war er ja einer, der vom Flügel Playmaking bringen konnte. Ne? Das wäre natürlich interessant, auch gerade so ein bisschen, weil da Minuten jetzt frei geworden sind. Ich glaube, die haben sich auch als Kollektiv so ein bisschen gefunden in den Playoffs, jetzt auch gerade auch ohne Leonard dann. Von daher, ja, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich ein gutes Gefühl. Auf der anderen Seite steht er halt 44,5 in der Western Conference. Ich tendiere doch schon dazu, irgendwie anders zu gehen, weil ich mir glaube, ich glaube, da hat man ein bisschen Recency-Bias im Sinne von, wir haben gesehen, wie diese kleinen Lineups funktioniert haben gegen Utah und man denkt, ach krass, guck mal, ne, das passt zusammen, alle können werfen, alle können ziehen, geile Truppe. Ja, aber das ist nun mal Playoffs gegen eine Mannschaft, wo das total gepasst hat, eben mit Utah. Und ich denke, dass in der ganzen regulären Saison wird das nicht so geil funktionieren. Und ich habe da schon, ich glaube, die werden in die Playoffs kommen, aber ich sehe sie nicht bei 45 Siegen, also ich sehe sie eher so 2, 3 Siege drunter. Von daher würde ich da ander gehen.
Ja, würde ich auch. Ich glaube, also Tendenz geht irgendwie zum Play-In irgendwie, ja, wahrscheinlich auch nicht unbedingt mit Heimvorteil, weil der Westen so krank tief ist. Also wenn ich das mir so angucke, ich finde, die Clippers sind irgendwie echt ein ganz interessantes Team, weil sie theoretisch das Personal haben, um irgendwie ganz viele verschiedene Arten zu spielen. Aber das, was halt, und das hast du richtig gesagt, das, was halt jetzt irgendwie so überragend funktioniert hat in den Playoffs, auch nachdem Kawhi nicht mehr da war, war halt eine sehr, sehr bestimmte Art und Weise zu spielen. Und ich glaube auch Winslow und Bledsoe, die gehen ja im Prinzip beide in die Richtung, dass man das vielleicht sogar noch mehr spielen kann. Ibaka wird jetzt dann vielleicht irgendwann wieder zur Verfügung stehen, man weiß es ja nicht, aber der war in den Playoffs ja kein Faktor. Das gibt noch so eine zusätzliche Option, aber es ist schon so, also dieser Microball, den sie da im Endeffekt gespielt haben, das kannst du halt nicht über eine gesamte Saison durchziehen, ja, wenn du nicht ganz kranke Firepower hast. Und da bin ich mir halt nicht ganz sicher, ob sie die über eine Saison so wirklich haben können. Ich finde zwar, viele Bestandteile dieses Teams funktionieren gut, aber das, so ein bisschen die Special Sauce fehlt ihnen, glaube ich, so ein bisschen, wenn Kawhi nicht da ist. Und auch über die letzten Jahre in der Regular Season, also vor allem letzte Saison, so richtig, richtig stark waren sie halt, wenn Kawhi und George beide dabei waren. Das war in der Saison davor ein bisschen anders, aber so, also sie hatten, glaube ich, am Ende sogar das zweitbeste Net-Rating aller Teams, also hätten sogar noch mehr Siege holen können. Und das kam halt überwiegend in der Zeit zustande. Und ich glaube, das wird da schon sehr fehlen. Und ich meine, wie denken wir über die Clippers und wie ist vielleicht auch diese Line angesetzt, wenn Kawhi nicht, und er war ja der Faktor, in der ersten Runde übermenschlich spielt gegen die Mavs, damit sie überhaupt da weiterkommen. Ne? Ja. Wenn sie sich halt in der ersten Runde verabschieden und man weiß dann, Kawhi fehlt jetzt, dann sehen wir sie wahrscheinlich vielleicht außerhalb der Playoffs. Ne? Bin ich mir nicht ganz sicher. Deswegen würde ich da auch eher zu under tendieren. Und ich finde auch, dass Tyronn Lue hat ja über die letzten Jahre relativ häufig auch nicht unbedingt nur Positives abbekommen, aber ich finde, in den letzten Playoffs hat er einen super Job gemacht.
Ja,
hat sehr, also gegen die Mavs und dann auch gegen die Jazz echt die richtigen Adjustments gefunden, aber das ist halt, Playoff-Coaching ist auch nochmal was anderes als Regular-Season-Coaching und ich glaube, um da wirklich über eine ganze erfolgreiche Spielzeit zu spielen, bin ich mir nicht so sicher. Deswegen eher unterer Teil des Play-ins, deswegen auch under 44,5.
Ja, und das ist schon ein Name gesagt, der einfach wichtig ist. Ibaka hat vergangenes Jahr, ich hab's nochmal rausgesucht, also hat 41 Spiele gespielt, kann man sagen, ja, kurze Saison und war halt Pech. Ja, davor waren es 55, davor 74, also der Trend geht da einfach auch runter. Ne? Diese Rückengeschichte, die war auch echt lange, muss man sagen. Und wenn ich hier übergehen würde, dann müsste ich daran glauben, dass das Reggie Jackson, der Reggie Jackson ist ja in den Playoffs war, dass man quasi wirklich jetzt diese Achse hat, Jackson, George und ja, plus X, ne, also plus quasi alle anderen, die da rumlaufen, Morris und Batum, wie sie da heißen, aber ich bin mit der Arbeit von Herrn Jackson über die Jahre vertraut und mir fehlt so ein bisschen der Glaube daran, dass wir da 18 Punkte, ne, und wahnwitzige Dreierquote sehen und dass er da einfach dieser Shot-Creator, Shot-Maker ist auf einmal, Das sehe ich nicht. Also ich glaube schon, dass er eine gute Saison spielen wird, aber jetzt nicht so, dass man denkt, okay, also die brauchen ja eigentlich Kawhi Leonard nicht. Und das wäre ja die Denke, wenn man sagt, die gewinnen hier einfach mal 45, 46 Spiele. Von daher, nee, also klar under.
Dann stimmen wir überein, machen wir mit den Lakers weiter. Das wird lang. Net Rating plus 2,8, Bilanz 42, 30 Neuzugänge. Mal gucken, ob ich sie alle aufzählen kann. Russell Westbrook, Wayne Ellington, Malik Monk, Kendrick Nunn, Dwight Howard, Rajon Rondo, Carmelo Anthony, DeAndre Jordan, Kent Bazemore. Das ist eigentlich ein ganz neuer Kader. Weg, Dennis Schröder, Kent Davis, Caldwell Pope, Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Alex Caruso und Marc Gasol. Over-Under ist bei 52,5. Und da setzt Vegas auf Anthony Davis ist wieder besser und gesünder als letzte Saison und LeBron ist wieder mehr, also auch gesünder und mehr LeBron.
Ja, und irgendwie, dass alle Neuzugänge irgendwie halbwegs reinpassen und Russell Westbrook einfach Triple Double auflegt über die Saison. Ich nehme es mal weg, ich denke schon, dass die Over gehen, auch wenn das natürlich das höchste Over-Under in der, höchste Over-Under im Westen ist. Ja. Einfach, weil alle Fragen, die ich an die Lakers habe, das ist ein bisschen schwierig, ich habe das mit mir im Podcast auch ein paar Mal versucht auszuführen, ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, aber ich versuche es gerne nochmal hier. Die Fragen, die ich an die habe, wenn du mich jetzt fragst, haben die noch Defense, würde ich sagen, ja. Wenn du mir sagst, haben die noch Shooting, würde ich sagen, ja. Wenn du mich fragst, ja, aber wo sind denn die Probleme, dann sage ich, ich weiß nicht, ob die genug Shooting und genug Defense gleichzeitig aufs Feld packen können, damit es funktioniert. Weil sie haben die Verteidiger, aber die können einfach in der Regel dann nicht so wirklich gut werfen. Sie haben die Werfer, aber die können eigentlich nicht gut verteidigen. So, und sie haben natürlich einen Drittstar in Russell Westbrook, der gewohnt ist, den Ball anzuhaben, der Catch-and-Shoot ist eigentlich ganz gut gemacht, wenn man ehrlich ist, aber ne, der tendiert natürlich aus dem Dribbling viel zu machen und das ist dann oft abenteuerlich, wenn es um Würfe geht. Kann der denn daneben LeBron existieren, wenn er schon gerade in Houston auch enorm Probleme hatte, abseits vom Ball zu spielen. Das sind alles Fragen, aber jetzt sind alles Fragen für die Playoffs für mich. Und in der regulären Saison würde ich sagen, diese Wucht, die sie haben, körperlich, ob es jetzt Russ ist, LeBron oder AD, ich glaube, die werden dann relativ wenig Teams kontern können. Die kommen dann in die Halle, du hast sie nicht groß auf die vorbereiten können in der regulären Saison, die rennen durch dich durch. Und wenn dann mal zwei Verteidiger stehen, dann steht draußen ein Monk oder die anderen Shooter und dann werden die auch relativ freie Würfe haben. Und von daher glaube ich, dass die wahrscheinlich relativ klar über die 53 gehen. 53 braucht man dann ja. Heißt nicht, dass ich jetzt denke, dass ein absoluter Top-Favorit auf dem Titel sind, das sind natürlich die Nets, aber ich denke schon, dass die in der regulären Saison richtig gut funktionieren werden, wenn die alle fit sind. Auch wenn ich Richtung Playoffs große, große Fragen habe. Und ich auch denke, dass der Kader immer noch nicht ganz fertig ist, aber sicherlich noch ein paar Buyouts zukommen und so. Aber ich würde schon sagen, dass sie drüber gehen.
Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube, sie haben die Addition, die sie gemacht haben, die tun ihnen in der Regular Season überhaupt nicht weh, sondern sind eher positiv, glaube ich. Also auch jemand wie Westbrook, der halt im Prinzip jedes Regular-Season-Spiel ja zumindest auch mit einem sehr großen Ehrgeiz angeht. Also ich finde zwar, dieses mit dem Motor ist manchmal ein bisschen übertrieben, wenn man ihn dann verteidigen sieht, aber er will zumindest immer gewinnen. Ich glaube, dass er da auch so als zusätzlicher Antreiber, glaube ich, ihn in der Regular-Season gut tut. Und ich denke, sie werden viel schauen, dass er, also wenn LeBron sitzt, dass dann Westbrook und Davis viel zusammenspielen, damit da halt einiges geht. Ich finde, das ein ganz gutes Zeichen, dass, also wenn das jetzt stimmt, dass, was Jovan Buha von The Athletic berichtet hat, dass Davis als Center starten soll, LeBron auf der 4 starten soll, weil, ich meine, du hast ja Westbrook in Houston auch angesprochen, er hatte da ja eine Phase, wo er überragend war, wo er halt 4 Shooter neben sich hatte und mehr innerhalb der Dreierlinie wüten konnte. Die Lakers haben jetzt natürlich ein anderes Setup, aber wenn Davis der Fünfer ist, das ist ja jemand, der werfen kann, das ist ja, also der muss ja nicht unterm Korb gepackt werden, ne? Und man kann dann theoretisch schon relativ viel Spacing rund um Westbrook haben, um ihn in der Regular Season, glaube ich, wieder zu einem sehr wertvollen Spieler zu machen. Ich habe trotzdem riesige Fragezeichen, wie es dann in den Playoffs aussehen wird. Aber ich denke auch, also gerade weil sie, wenn man so auf die 2020er-Saison schauen, sie sind da die Regular Season schon auch mit sehr, sehr großer Seriosität angegangen. Und letzte Saison, bevor die Verletzungen kamen, sind die über alles wegspazieren. Und das war alles überhaupt kein Thema. Und man dachte, wahrscheinlich werden die wieder Meister, wenn nichts passiert, weil die können jederzeit noch 4 Gänge höher schalten. Und das Team ist jetzt anders, aber ich glaube, also es hängt letztendlich natürlich einfach wieder an Davis und LeBron. Wenn die gesünder sind, dann können sie trotzdem immer noch das beste Duo der Liga sein und dann dieses Team wird dann vermutlich mehr als 53 Spiele gewinnen. Da stimme ich dir voll zu.
Ja, und Westbrook, da mache ich mir eigentlich auch wenig Sorgen. Also ich glaube eher, dass dieser Anspruch, den er hat, den Ball eigentlich immer in der Hand zu halten, der Geschichte da eher hilft. Also ich glaube, LeBron ist auch über den Punkt hinweg, wo er jetzt sagt, ich muss hier 25, 8 und 8 auflegen. Klar, wenn das sein muss, aber in den Playoffs, dann macht er das sicherlich immer noch und er ist immer auch der Chef. Aber er wird ja auch in Lage sein zu verstehen oder wird das wahrscheinlich auch vielleicht sogar gefordert haben, hey, ich brauche hier Hilfe. Weil wenn wir uns erinnern an die Serie gegen Phoenix oder auch an die Finals gegen Miami. Ne? Und ich sage jetzt nicht, dass man das quasi geopfert hat, dass er so eine Serie physisch dominieren kann, in den Playoffs, dadurch, dass er in der regulären Saison so viel Last getragen hat. Aber er ist halt nicht mehr der Typ, der einfach rausgehen kann, wie damals gegen die Warriors mit Cleveland noch, und sagen kann, so, ich hole mir mal ein Matchup aus dem Pick and Roll und dann renne ich hier drüber und dann entweder er schickt Hilfe, dann treffen wir einen Dreier oder er schickt keine Hilfe und dann mache ich meinen Korb. Diese physische Dominanz hat er einfach nicht mehr. Die konnte er auch nicht gegen Phoenix zeigen. Ein Team, was dafür gemacht war, ja, mit Paul und Booker, dass er da, ne, sich die Mismatches rauspickt, das ging einfach nicht mehr. Das wird auch nicht mehr gehen. Aber auch wenn das gesagt, nicht mehr auf dem Level geht. Er wird froh sein, jeden Ballbesitz, den Westbrook ihm abnimmt, wo er einfach nur einen Pass spielen muss und Westbrook ballert nach vorne und macht einen 1 gegen 3 Korbleger rein. Und von daher, ich glaube, Westbrook wird auf seine Zahlen schon kommen. LeBron wird wahrscheinlich sich ein bisschen zurücknehmen und dann auch durch alles dafür tun, dass er in den Playoffs dann fit ist. Und dann gesagt, kommen ganz andere Fragen, aber allein ihre körperliche, physische Wucht, die sie haben, die wird die in der regulären Saison einfach tragen, weil du dich darauf ganz schlecht vorbereiten kannst.
Ja, denke ich auch. Dann sind wir hier beide over, beide Lock. Also bei mir ist ein Lock, bei dir auch?
Ja, komm, war ja klar. Mach einen Lock draus, Alter. Hau auf die Kohle.
Läuft. Dann machen wir mit den Grizzlies weiter. Net Rating plus 0,6. Bilanz 38-34. Neu dabei Steven Adams, Jared Culver, Chris Dunn unter anderem. Weg Jonas Valanciunas und Grayson Allen. Over-Under ist bei 41,5. Wen man noch als Neuzugang wahrscheinlich sehen sollte, ist Jaren Jackson, schätze ich mal. Ja. Einfach weil er letzte Saison quasi nichts beitragen konnte und die Saison davor eigentlich ein fast gleichwertiger Partner war für Ja Morant. Ich glaube, diese Sichtweise hat sich seither ziemlich verändert, aber er ist jetzt quasi wieder gesund. Denke ich mal, die wichtigste Personalie, gerade auch, weil mit Valanciunas der letzte Saison wahrscheinlich konstanteste Spieler des Teams weg ist. Wie siehst du die Grizzlies?
Ich meine, den Adams-Deal kann man natürlich kritisch sehen, soll man auch. Aber für mich ist das jetzt dieses Jahr, wo ich von den Grizzlies echt diesen Sprung erwarte. Ja, wir haben sie jetzt schon in den Playoffs auch gesehen, stimmt alles. Aber wenn man sich mal ein bisschen anguckt, das ist ein Team, das angesprochen, ne? Jackson und Morant, da haben wir vor ein paar Jahren ja nicht umsonst gesagt, ey, die haben schon ihr Star-Duo, ne? Die haben das jetzt bekommen per Draft und jetzt müssen die aber nur aufbauen, jetzt mal gucken. Und danach hat man jedes Jahr irgendwie gesagt, Alter, bei der Draft, guck dir mal an, was die Grizzlies wieder geile Sachen gemacht haben. Die holen Brandon Clark, die holen Desmond Bane, also ne, die holen sich nur geile Leute. Aber so richtig, seitdem hat es ja nicht gezündet. Jetzt kann man sagen, ja, aber sie waren in den Playoffs und das geht ja voran. Ja, aber irgendwie bei Morant, das hat so ein bisschen stagniert, auch weil er da total blind letztes Jahr da, auf wessen Fuß ist er denn gesprungen? War das nicht sogar Westbrook oder so? Das habe ich kommentiert, deswegen weiß ich das noch. Das ist ja so total blind. Bei so einem Mitteldistanzwurf wollte er den Wurf challengen und springt dann in diesen Spieler rein, ich glaube es ist Westbrook, und landet auf seinem Fuß und denkst, Alter, was machst du denn? Also du spielst doch schon ein bisschen länger Basketball. Und dann war er ja, wie lange war er draußen? 10 Spiele oder so, glaube ich. Und ich fand seine Stats sind ein bisschen stagniert, natürlich auch, weil das Team so tief ist, glaube ich, und er nicht der Typ ist, der jetzt sagt, ich muss halt pro Spieler meine 20 Würfe nehmen. Aber allein, dass Jackson zurückkommt, ja, also, ne, dass es dir ein Spacing gibt, das finde ich, ist auch dann mit Adams dann ganz gut zu kombinieren. Auch da, glaube ich, wenn wir viel sehen, dass Jackson auf der 5 dann halt spielt. Und dann öffnet sich hier für Morant natürlich wieder viel, viel mehr. Also, das ist echt eine Truppe, wo ich sage, okay, dieses Jahr will ich was sehen. Dieses Jahr will ich, ich kann mal kurz nebenbei aufrufen, wie denn die Win Totals der letzten Jahre waren. Also, vor Covid waren es 33 Siege, dann bei Covid 34, 38. Es geht schon nach oben, klar. Aber jetzt will ich wirklich diesen Sprung sehen auf, vielleicht haben sie auch nichts damit zu tun mit dem Play-In-Tournament. So schlussendlich. Ne? Sicherlich werden die damit rumkreuchen bis zum Ende. Aber ne, ich gehe drüber. Weil ich einfach glaube, dass es immer noch eine relativ junge Mannschaft ist, die jetzt aber schon genug erlebt hat und die einen Schritt nach vorne machen kann. Und da würde ich sogar sagen, ich würde mich nicht wundern, wenn die auf einem Niveau oder vielleicht sogar ein bisschen vor den Clippers landen am Ende des Tages, weil ich einfach denke, dass die so gut sind und dass die jetzt auch reif sind für diesen extra Schub so, weil jetzt einfach mal alle fit sind, ne, ist kein Covid, ne, ist ganz normale Saison hoffentlich, von daher, also da würde ich auch klar drüber gehen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, finde ich interessant, weil, also, das Ding ist, ich bin zwar eigentlich ein sehr großer Fan von dem Talent von Jaren Jackson, aber gerade defensiv fand ich ihn, das Talent und die Realität haben oft noch nicht zusammengepasst, sagen wir mal so. Ne? Also er hat halt diese Anlagen, ist unfassbar mobil, kann auf dem Flügel alles verteidigen, ist eigentlich ein Rim-Protector, aber er ist ein fürchterlicher Rebounder beispielsweise. Ja. Sein Timing ist oft nicht gut, er foult wie ein Blinder. So, und da bin ich halt mal gespannt, inwieweit dieses Jahr, was er ja im Prinzip als Ausfalljahr hatte, inwieweit ihm das geschadet hat. Oder ob er vielleicht auch in der Zeit ein bisschen, also ob sein Spielverständnis in der Zeit ein bisschen gesteigert werden konnte. Ja. Also ich finde, das ist halt deswegen auch eine der spannendsten Personalien eigentlich kommende Saison, weil das halt jemand ist, der potenziell, glaube ich, schon so Richtung Star gehen kann, aber der halt einfach da noch einen ganz, ganz weiten Weg zu gehen hat. Ich meine, er ist auch gerade erst 22 geworden, ne? Aber da muss halt irgendwie schon relativ viel zusammenpassen. Und ich glaube, dieser Tausch Adams für Valanciunas ist erstmal ein Downgrade. Das hatte ja vertragliche Gründe in erster Linie, aber auch, dass Grayson Allen weg ist, den fand ich letzte Saison schon nicht schlecht für diese tiefe Rotation, die sie hatten. Und ich meine, Jared Culver war in Minnesota grausam bisher, muss man sagen. Also es war ja ein Lottery-Pick, der einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Chris Dunn hat letzte Saison keinen Basketball gespielt. Also sie sind halt nicht besser geworden. Wenn sie besser werden, dann muss das an Jackson liegen, dann muss das an Morant liegen, der ja in den Playoffs gegen Utah teilweise schon echt ordentlich aufgedreht hat, aber der halt immer noch dieses Wurfthema hat. Und ich finde es echt kompliziert. Letztendlich, letzte Saison waren sie, glaube ich, am Ende die 6. oder 7. Defense. Wenn sie das nochmal bestätigen können, wenn sie das nochmal hinkriegen, dann werden sie overgehen. Also einfach, das ist ein wichtiger Schlüssel, weil ich glaube, offensiv können sie besser werden. Aber, nee, ich bin hier knapp under, würde ich mal sagen. Der Timer ist schon wieder.
Also ich meine, ich gebe dir recht, das hängt dann viel an der Entwicklung, die intern stattfinden muss. Aber sie haben da ja auch eine Menge gute Leute und die Zugänge, so Chris Dunn und so. Irgendwie, ich fand so die Dreiviertel Offseason, die sie hatten, war so ein bisschen nach dem Motto, ach komm, mal gucken. Weißt du so, Jared Culver, ach komm, der war mal Lottery Pick. Wir gucken mal, ob wir den irgendwie hinbekommen. Und
Chris so wie Dunn, letzte Saison auch mit Winslow
genau,
zum Beispiel.
Genau, ne? Und wir schauen mal. Aber im Zweifel ist es halt auch dann ziemlich egal, weil wir eben Leute wie die Anthony Melton haben, Desmond Bain, ne, Dylan Brooks, das sind ja alles Jungs, die sind ja alle noch super jung und funktionieren ja bisher auch schon. Und ich glaube, dass intern dieses Wachstum halt kommen würden und dann ist es dann auch relativ egal, wen du dann von außen zugeholt hast und im Zweifel schlägst du die nochmal los für, keine Ahnung, einen Zweitrunden-Pick oder sowas. Also ich fand auch, dass es in der Offseason war, wo sie sehr auch, glaube ich, solche Sachen vielleicht schon im Blick hatten. Ne? Vielleicht funktioniert es bei uns, wenn nicht, mal gucken, wo wir den nochmal hin verschiffen können.
Ja, und ich muss sagen, also ich will an Memphis glauben, weil ich bin ein sehr großer Ja Morant-Fan. Ich glaube, von allen jungen Spielern ist das so mein Favorit. Auch gerade das, was du gesagt hast, so mit, dass er da völlig kopflos reingesprungen ist. Irgendwie ist das ja auch das, was ein Ja Morant ausmacht. Ne? Also auch jedes Mal, wenn er zum Korb geht und danach völlig beknackt fällt, denke ich mir auch jedes Mal, boah, Alter, pass doch mal auf. Ja. Du musst das jetzt so langsam mal lernen, wie du dich vernünftig abrollst und solche Sachen. Und gleichzeitig macht es ja auch diesen Reiz aus. Also wenn man ihn spielen sieht, ist es ein bisschen wie mit dem jungen Blake Griffin. Man hält immer so ein bisschen die Luft an, weil es kann immer das krasseste Highlight passieren, was man in dieser Saison
stimmt,
sehen
das
wird.
Aber ich finde, dass das Jahr ist, wo was passieren muss bei denen. Also ne, ich möchte jetzt nicht am Ende des Jahres wieder sehen, dass sie irgendwie 40 Spiele gewinnen und man sagt so, ja, war gut nächstes Jahr. Ich glaube, diese Ausrede zieht dann irgendwann auch nicht mehr. Und das ist dieses Jahr, wo ich denke, da muss jetzt wirklich ein bisschen mehr einfach auch kommen.
Ja, wie bei den Minnesota Timberwolves. Net-Rating -6,1. Bilanz 23-49. Neu dabei Patrick Beverley, Taurean Prince. Weg Ricky Rubio, Juan Hernan Gomez, Jared Culver. Over-Under 33,5.
Das ist mit der schwerste, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es dir geht von all diesen Over-Unders, weil die einfach nicht wissen, was das für eine Mannschaft ist. Wir haben die nicht zusammen spielen sehen vergangenes Jahr oder nur ganz, ganz kurz. Ne, Russell und, wie war das nochmal? Genau, als Towns da auf Russell gewartet hat am Flughafen nach dem Trade und man dachte, ja, jetzt geht's los und dann so
nach so. Eine neue Ära.
Ja, eine verletzt, der andere verletzt, Covid etc. Edwards hat letztes Jahr gut gemacht. Ich möchte echt an die Timberwolves glauben, weil ich denke, dass dieser Kern durchaus funktionieren kann. Auf der anderen Seite bin ich jemand, der D'Angelo Russell so rein als Basketball-Romantiker echt wenig abgewinnen kann. Ich denke nach wie vor, dass natürlich Karl Anthony Towns ein absolut wahnwitziges Talent ist, was so Offensive angeht. Und defensiv hat er sich ja auch entwickelt. Ich möchte echt dran glauben. Ich möchte echt dran glauben. Und ich würde auch wahrscheinlich overgehen, weil ich finde 33,5 ist schon arg wenig. Und sagt, die haben ja diese Anzahl der Spiele vergangenes Jahr gewonnen, ohne dass quasi auch nur, sich glaube ich, in 10, 15 Spielen bei den ersten 5 so auf dem Startplatz stand, wie sie stehen sollte. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Kader, der echt viele, viele Wünsche offen lässt, aber ich weiß nicht, irgendwie tendiere ich zum Over. Frag mich nicht, warum. Das ist wahrscheinlich das Irrationalste, was ich heute hier anbieten werde, dass ich denke, die gewinnen mehr als 33 Spiele. Aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie glaube ich, dass das also nicht klicken wird im Sinne von, die kommen klar in die Playoffs, aber ich denke, die werden bis zum Ende auch so Play-in-Tournament mit dabei sein und dann müssen sie ja mehr Spiele als 33,5 gewinnen. Von daher, also ich gehe over. Auch wenn du mich morgen fragst, würde ich wahrscheinlich sagen, Alter, was hat der Idiot da für Scheiße erzählt? aber ich würde hier overgeben. Irgendwie weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich es Cat einfach gönne nach diesem tragischen Jahr 2020-21.
Ja, geht mir ehrlich gesagt auch so. Und also was ich noch als rationalen positiven Grund anführen würde, ist Chris Finch. Also ich fand,
guter Mann, ja.
Er hat ja letzte Saison halt mittendrin übernommen und hat dann, finde ich, die Offense schon auf eine Art und Weise umgebaut, die Towns halt endlich ein bisschen mehr maximiert hat. Etwas, was wir eigentlich, also viele seit Jahren gefordert haben. So, gebt ihm mehr den Ball in der Hand, lass ihn mehr die Offense halt selbst initiieren und übernehmen. So, du hast ja eines der größten Offensivtalente der Liga, einen der besten Shooting-Bigs, den es je gegeben hat, statistisch. Lass ihn kochen, sozusagen. Finch hat das halt endlich ein bisschen eingebaut. Ich fand, Edwards hat sich am Anfang der Saison, konnte er Zahlen auflegen, aber war absolut schädlich für sein Team. Im Laufe der Saison hat er sich zu einem echt interessanten und guten Spieler entwickelt. Da erwarte ich eigentlich einen weiteren Sprung. Russell geht mir genau wie dir. Ich bin auch kein Fan, aber ich kann mir vorstellen, dass das zumindest, es sollte offensiv eigentlich, wenn alle dabei sind, schon ein bisschen besser aussehen. Ich glaube, Beverley ist zwar ist jetzt auch nicht der Verteidiger, zu dem er manchmal gemacht wird, aber so als Leader ist das, glaube ich, nicht schlecht, so jemanden zu haben, der dir vielleicht auch mal ein Ohr abkaut, wenn du nicht deinen Job erledigst in der Defense. Vielleicht nicht so wie Jimmy Butler, aber sagen wir mal auf einer Spur ein kleines bisschen drunter. Also ich finde, es ist dann schon Talent vorhanden. Auch Malik Beasley ist ja ein guter Mann eigentlich.
Ja, ja.
Die 4 ist eine absolute Problemposition, würde ich sagen. Da muss man schon irgendwie hoffen, dass es irgendwie funktioniert. Also Torian Prince haben sie zumindest geholt, der ja ist okay, sag ich mal, falls er da starten wird. Mal gucken, wie sie das lösen. Aber eigentlich denke ich schon auch, es ist genug Talent, vor allem offensiv vorhanden, dass man halt zumindest diese Marke mal reißt. Ich glaube, der Westen ist zu tief, als dass sie dann wirklich ins Play-in-Turnier kommen, aber drum mitspielen, das wäre irgendwie schon mal an der Zeit, allein schon, weil wir sonst nicht weit weg davon sind, dass man Trade-Wünsche hört, glaube ich, von Herrn Towns.
Ja, ich meine, und wer weiß, ich will nicht, wenn die Personalie Ben Simmons auf den Tisch bringen, und da gab es ja genug Verhandlungen, und wenn man da sich hätte einigen können, wäre der Deal wahrscheinlich schon lange durchgegangen, aber was ist denn, wenn vielleicht doch aus Ermangelung irgendwelcher anderen Alternativen Daryl Morey sagt, ach, scheiß drauf, so, ich rufe nochmal in Minnesota an. So, und
gib mir halt den Rüssel.
Ja, genau, komm, D'Angelo Russell, whatever. Also das ist eine der wenigen Truppen, wo ich sage, oder der wenigen Superstar-Paarungen, sagen wir es mal so, mit Towns und Simmons, das kann schon gut funktionieren. Einfach weil Towns ja am Ende des Tages sowieso 95% seiner Dreierlinie rumsteht. So. Und das ja auch um einiges besser kann als ein Beater draußen. Und das wäre dann vielleicht nicht unbedingt Simmons' Team, ne, wie man es normal so versteht, aber er könnte da den Ball bringen, er könnte schnell spielen, hätte dann mit Edwards auch jemanden, der zusammen laufen kann. Allerdings wäre natürlich dann, müsste Rubio natürlich auch weg. Aber das ist ja ein ganz kleines Problem.
Rubio, der ist schon weg.
Der ist schon weg, sorry, ich habe noch die alte Dinge aufgerufen hier. Von daher, wieso ist denn bei BKRF noch hier drin? Ist sogar die neue Saison schon. Egal. Jedenfalls, das fände ich interessant. Das kann dann nochmal einiges ändern. Also natürlich nur der Voraussicht, dass man halt nicht Edwards mit reinpackt, aber das kann ich nicht, das sehe ich nicht. Also wenn man reinpackt, ist es nur Russell plus X. Und dann weiß man natürlich nicht, ob es dann wirklich interessant ist für Philly. Aber das würde ich noch beobachten. Ansonsten, ja, die sind auch mal, die sind mal dran, dass sie mal eine halbwegs gute Saison jetzt gesund überstehen. Und dann reißen die auch dieses Over hier. Und dann ist aber auch gut. So.
Bei diesem seit Jahrhunderten einfach komplett verfluchten Team. Aber ja, ich stimme dazu. Wir gehen beide Bauchgefühl und hoffentlich wäre es ja irgendwie net over. Ja. Machen wir mit den Pelicans weiter. Net-Rating minus 0,7, Bilanz 31-41, neu dabei Willie Green als Head Coach, Jonas Valanciunas, Garrett Temple, Thomas Satoranski, Devontae Graham. Weg sind Lonzo Ball, Stan Van Gundy, Steven Adams und sicher noch irgendjemand, den ich vergessen habe. Over-Under ist bei 39,5. Das Team ist unter Druck, weil die CAA-Mafia und die New York Knicks jetzt schon lange um Zion buhlen. Von daher wird's denn...
Aber das, ey, ich meine... Also neben Golden State ist das nämlich das unverständlichste Over-Under hier. Weil ich nicht sehe, wie dieses Team 40 Spiele gewinnt. Klar kann man sagen, Zion macht jetzt einen riesen Sprung und dann läuft und dann haben sie ihren Superstar und der geht vorne weg und alles andere findet sich so ein bisschen. Aber ey, das ist für mich also schon arg abenteuerlich, wenn ich denke, okay, jetzt kommt mit Willie Green, kommt sicherlich ein Mann, den viele haben wollten, ne, als ehemaligen Assistant, aber eben Novize im Headcoach-Geschäft. Kann man sagen, der folgt Stan Van Gundy, der hat seine Spieler regelmäßig vom Bus geschubst, da sind alle froh, die werden für den nächsten Feuer gehen, nur weil er nicht Stan Van Gundy ist, aber ob der jetzt das hinbekommt, dass da diese desaströse Verteidigung auf einmal auch nur halbwegs auf Niveau kommt, kann ich mir eigentlich relativ schwer vorstellen. Klar, ne, Zion, logisch, Ingram, total, aber ich auch die Neuzugänge, ich bin ein riesen Satoranski-Fan, aber ich weiß nicht, inwiefern er dann da wirklich Unterschieden macht. Weil ich glaube, es eher einer ist, der Unterschied macht dann für ein Veteranenteam. Ich glaube da ehrlich gesagt gar nicht dran. Ich will es nicht hier das total abkürzen, aber für mich ist das sogar ein Lock, dass die weniger Spiele gewinnen. Also, dass die under gehen. Auch die ganze Situation um Zion finde ich auch. Ne? Die müssen ja nur mal eine schlechte Phase haben, 2-3 Wochen, dann gehen die Gerüchte ja schon wieder los. Und dann kann man sagen, das ist auch egal, das steht alles nur in der Presse. Aber ne, gerade bei Zion, wenn er sein Camp schon in der Offseason geleakt hat, ey, würde aber ganz gerne mal woanders hin, wo es in der Stadt auch einen Apple Store gibt, dann werden sie sicherlich auch nicht dann, die Presse weiß ja, wo sie anrufen müssen. Die wissen ja genau, wer die Quelle ist. So. Von daher, ich habe da echt kein gutes Gefühl. Also ich würde hier einen Lock sagen, Under.
Ja, ich bin auch Under, aber nicht bei einem Lock, einfach nur aus dem Grund. Ich will sehen, was mit Zion passiert. Ich glaube, ich finde diesen Ansatz, den ja Green sicherlich beibehalten wird, Point Zion, das möchte ich mehr sehen. Ich glaube, mit Graham ist zumindest offensiv jemand gekommen, der halt durch sein Shooting da ganz gut daneben passt, der sich halt auch mal was aus dem Dribbling noch kreieren kann, der aber auch halt, also halt viel an der Dreierlinie rumturnt. Valanciunas ist ein besserer Offensivspieler als Adams. Ich glaube, das kann da zumindest ein bisschen funktionieren. Aber der Grund, warum ich hier auch trotzdem Under bin, ist, alles, was gemacht wurde, hilft ja nicht der Defense. Ja. Ne? Also Adams ist zwar vielleicht nicht mehr der Spieler, der bei OKC eine Zeit lang mal war, aber er ist trotzdem unterm Strich, glaube ich, ein besserer Verteidiger immer noch als Valanciunas. Lonzo Ball ist ein viel besserer Verteidiger als Devontae Graham. Sowieso, den Umgang mit Ball, das hat mich alles ein bisschen verwirrt, wie die Pelicans das angegangen sind, dass sie ihn da im Prinzip bereitwillig abgegeben haben. Ich finde, allein schon als Trade-Chip hätte man ihn behalten.
Total, ja.
Aber naja, das haben sie irgendwie komisch gedeichselt. Dadurch, ich sehe auch nicht wirklich, wie dieses Team jetzt bedeutend besser geworden ist. Also 39,5, das heißt 40, da wären sie ja fast bei einer 500-Bilanz und die müssen sie eigentlich erreichen, aber sie werden sie wahrscheinlich nicht erreichen, einfach weil der Westen sehr tief ist, dieses Team nicht zwingend besser geworden ist. Wenn Zion die ganze Zeit gesund bleibt und 33, 11 im Schnitt auflegt, dann sieht das vielleicht blöd aus, aber ich tendiere jetzt auch zu Under einfach. Es sprechen zu viele Faktoren dagegen. Da wir jetzt ein paar Mal überzogen haben, machen wir jetzt einfach mal wieder schnellere Runde, wenn wir schon mal einig sind, und machen mit dem ambitioniertesten Team der Western Conference weiter, mit den OKC Thunder. Netrating minus 11,3. Heilige Scheiße. Bilanz 20-52. Neu dabei unter anderem Derek Favors, Josh Giddey, Trey Mann. Weg unter anderem Al Horford. Over-Under 23,5. Und die Frage ist vielleicht, wenn sie bei 22 stehen, wird Shai Gilgeous-Alexander dann wieder mit einer Erkältung für 4 Monate rausgenommen, damit sie ja nicht noch einen Sieg holen?
Da ist noch an, was natürlich Sam Presti da für eine Wette laufen hat. Du sprichst es an, das ist mit das Schwierigste auch hier, weil man einfach nicht weiß, was denn da so die Idee dahinter ist. Ich habe schon oft genug auch gesagt, ich meine, diese riesen Draft-Pick-Schatulle, die sie haben, die ist super, nur alle Picks, die nicht, wo nicht Oklahoma City draufsteht, sind geschützt oder halt ungeschützt erst in 3-4 Jahren. Heißt, die besten Picks, die sie haben, sind die eigenen, die dann hoffentlich Top 5 sind. Am besten natürlich Top 3 oder so. Von daher hängt es für mich ab, ob die Over oder Under gehen, ehrlich gesagt, wie schlecht der Rest der NBA ist. Wenn sie Gefahr laufen, mit 24 sich irgendwie eine gute Draft-Position zu verbauen, dann gehen sie klar Under. Wenn 24 Siege reichen, um trotzdem irgendwie die Miets zu den miesesten 3 Teams zu gehören, dann ist okay, dann gehen sie vielleicht auch drüber. Von daher, also ich sehe sie nicht unbedingt besser als vergangenes Jahr. Hier ist ja genau der Gegenteil gefallen. Wenn man sagt 10 Spiele mehr, die gewinnen nur 1,5 Spiele mehr, sehen wir sie ja so ein bisschen schlechter. Hier ist echt, kann ich einfach würfeln jetzt, ja oder nein. Also ich wahrscheinlich gehe ich drüber einfach nur, weil ich denke, die gewinnen wahrscheinlich doch 24, 25, einfach nur so. Weil das war ja vergangenes Jahr eigentlich ganz okay, als sie noch spielen durften. So, ne? Ja. Klar war der Al Horford auch noch dabei, relativ lange, aber SGA, die Youngster, die sie haben, die dürfen ja schon nach vorne machen. Aber da geht's alles darum, dass sie halt ihre Draft-Position maximieren. Und ich sag jetzt mal over, aber gut fühle ich mich damit nicht. Einfach weil die tanken werden wieder. Wenn die Chance haben zu tanken, dann tanken die. Punkt. Und das ist halt mies so. Und da redet keiner drüber, weil alles Sam Presti feiern, weil er so viel Draftpicks hat. Aber man sollte auch sagen, das ist halt relativ nah schon dran an das, was Philly gemacht hat damals.
Ja, vollkommen. Das ist ein kleinerer Markt. Deswegen ist es ein bisschen weniger Thema. Und er hatte bessere Stars, die er für Picks traden konnte. Deswegen konnte er sich sehr schnell in eine super Ausgangsposition manövrieren. Und also wir haben ja auch schon öfter drüber geredet. Ich finde mal, er ist in einer Position, wo er sich das leisten kann, jeden Trade zu gewinnen, weil es erstmal völlig scheißegal ist, ob da irgendein Druck dahinter ist. Es dauert nämlich, also seine seine Art von Rebuild wird jetzt halt relativ lange dauern. Deswegen kann er immer hart verhandeln, außer mit Kemba Walker. Da war das offenbar dann durch. Aber ansonsten, er hatte über die letzten Jahre so rein theoretisch jeden Trade gewonnen. Aber halt auch, weil er hart verhandeln kann.
Ja, oder hat er sie gewonnen? Ich meine, das ist die Frage. Ne? Ich meine, wie gesagt, diese Draftpicks. Ich bin echt gespannt, wo, wenn wir beide hier in 10 Jahren sitzen und darüber sprechen, hey, diese 30 Erstrunden-Picks, was ist daraus eigentlich geworden? Das wird ein faszinierender Podcast sein, mit dem man dann mal ausführen kann. Weil wir können 10 Jahre hier sitzen und sagen, alle haben Glück gehabt, ne, krass, dann so die unprotected Picks, dann glaube ich aus LA oder von den Clippers und so, als dann Leonard 3 Jahre Load Management gemacht hat, da haben sie dann den ersten Pick bekommen und Latavius Caldwell war ist der beste Spieler seiner Generation und jetzt was für eine Weitsicht, dass man wusste, als der in der 2. Klasse war, der wird mal unser Superstar werden 2028. Aber wir können auch drüber reden, so Alter, die haben 30 Picks gehabt, da ist nichts draus geworden, weil die konnten diese Picks nicht eintraden für irgendeinen Superstar, wie auch, und sie konnten eben immer nur ab Nummer 13, 14, 15 ziehen. Und sind einfach die neuen Orlando Magic. Weißt du, sowas kann ja auch bei rauskommen. Also da bin ich echt gespannt, was da kommt. Weil einfach das so hochgejubelt wurde in den letzten Wochen und Monaten, was Presti da gemacht hat, ohne dass es wirklich einen handfesten Weg gibt zu, ey, wir haben jedes Jahr 2 Picks und dann Top 14. Also da bin ich echt gespannt.
Im Endeffekt wird man es dann irgendwann danach bewerten, ist bei einem dieser Picks in der Lotterie, ist da dann der Tim Duncan von OKC ist rausgesprungen oder der LeBron oder Durant oder was auch immer und ist dann vielleicht länger geblieben und hat dann Titel geholt. So, jetzt ist der Punkt, an dem Sam Presti da überhaupt keinen Einfluss mehr drauf hat letztendlich. Ne? Also er muss dann die richtigen Leute draften.
Ja, nur Einfluss drauf, sehen, aber wo landet ungefähr der Pick von OKC selber? Und das hätte er auch gehabt ohne die ganzen anderen Picks. Und deswegen wird er halt wieder tanken dieses Jahr, da bin ich mir überhaupt ziemlich sicher.
Ja. Ja, ich auch. Deswegen, also ich gehe hier auch under. Also ich finde.
Also ich gehe over, weil ich denke, sie müssen nicht so weit runter tanken, aber wir denken beide das Gleiche, nur wegen Abkommens anderen Schlüssen, ja.
Genau, ich glaube, es gibt wenige Teams, die tanken, aber die Teams, die tanken, die werden es relativ ernst meinen und OKC ist dafür sehr gut positioniert. Und man hat am Ende der letzten Saison schon gesehen, dass sie da dann auch alle Register ziehen, wenn es darum geht, bloß kein Spiel mehr zu gewinnen. Ja. Das,
Josh Giddey und Pokuševski, Pick and Roll Duo.
Die machen das schon. Tank Commander. Ja. Gut. Phoenix Suns, Net Rating plus 6,2, Bilanz 51-21. Landry Shamet und JaVale McGee sind neu, Javon Carter ist weg. Over-Under ist bei 51,5, das heißt, die gewinnen ein halbes Spiel mehr als letzte Saison. Kontinuität ist gut, würde ich sagen. Also das Team ist ja eigentlich, das, was die Finals erreicht hat, ist zusammengeblieben. Ja. Minimal tiefer. Also ich finde Shamet ist kann eine ganz gute Addition sein. Die letzten Jahre.
Das sagen wir Landry Shamet seit wann?
Seine ersten guten Saison in Philly.
Genau, seitdem sagen wir immer, ey, das könnte eine gute Addition sein. Und dann ist es immer so.
Ja, ich glaube, das wird irgendwann auf seiner Visitenkarte stehen. Ja, wirklich. So, könnte eine gute Addition sein. So,
Landry,
wenn er mit Landry, 50 Jahren irgendwie Immobilienmakler ist.
Genau, Landry könnte eine gute Addition sein. Shamet, genau. Ja. Mittelname. Ja. Kann er sich direkt auf den Führerschein drucken lassen.
Ja. Ja. Deswegen, also, sie brauchen ihn ja nicht zwingen. Ne?
Nee,
also,
genau. Ich finde es auch, ist nice to have.
Er kann ihnen helfen.
Ja. Ja. Wird wahrscheinlich auch so der persönliche Prügelknabe von Chris Paul werden, was dann auch ihm helfen kann. Also, ich denke auch relativ klar, dass das overgeht hier, weil natürlich das Argument dagegen wäre, der Westen ist wieder brutal stark. Gut, war vergangenes Jahr auch. Aber natürlich vor allem, Chris Paul wird ja nicht jünger. So, und sicherlich wird er das auch nicht. Aber ich denke, auf der anderen Seite hast du halt die Argumente, guck mal, die waren in den Finals, die haben jetzt mega Hunger, die wissen, wer sie sind. Und das kann man über viele Teams auf der Liste hier nicht sagen. So, die wissen, wer sie sind, die wissen, welchen Basketball die spielen, die sind super diszipliniert in allem, was sie machen. Dass sie nicht Meister geworden sind, hat denn eher mit den Fehlern im Kader zu tun, nicht unbedingt taktische Fehler oder dass Spieler versagt haben. Die hatten einfach gewisse Sollbruchstellen auf den großen Positionen, also Richtung Physis, die dann gegen das Team aus Milwaukee einfach dann schlecht waren. Aber für meine Begriffe gehen die relativ klar auf 53, 54 Siege. Einfach, weil die Youngs dann noch ein bisschen besser werden. Ne? Devin Booker meine ich damit jetzt gar nicht. Ich meine eher so Johnson, Bridges, Ayton, von dem ich glaube ich noch eine Menge erwarten kann. Und ich finde auch JaVale McGee ist einfach echt eine gute Addition, weil das auch ein Champion ist. Das dachte man immer nicht, wenn man über JaVale McGee redet, aber der weiß, wie man Meister wird. Der gibt ihnen diesen Backup. Und wenn immer Frank Kaminski nicht spielen muss, ist eigentlich gut. So, von ja. daher, und Šarić kommt ja hoffentlich dann nochmal zurück im Laufe der Saison. Es wäre ja schön, wenn der von einem Kreuzbandriss, obwohl man da natürlich am ehesten sagen muss, wahrscheinlich kommt der nicht wieder, ne, weil das war ja wirklich der späteste Kreuzbandriss vergangenes Jahr. Aber das ist für mich, also mit nah an Lock, wenn nicht sogar Lock, dass die über 52 gehen.
Ja, sehe ich ganz genauso eigentlich. Also du hast alle Gründe genannt. Ich würde nur noch hinzufügen, irgendwie bei Chris Paul, ich glaube, wenn man da so eine Bilanz über seine Karriere zieht, fast in jedem Jahr gewinnen die Teams mehr, als stimmt, vorher erwartet wird. Also er ist da einfach, er wird da traditionell ein bisschen unterschätzt und eigentlich geht es dann fast immer drüber, außer er hat halt irgendwie eine krasse Ausfallsaison und bei seinem Alter und seiner Statur ist das natürlich legitim zu sagen, das kann auch jederzeit passieren und gleichzeitig er hat die letzten Jahre kaum Spiele verpasst. Ist
verletzt sich ja erst in den Playoffs, das ist ja das Gute,
genau, wenn es Over-Under geht. Seitdem Houston ihn verscherbelt hat und gesagt hat, schlechtester Vertrag ever, ist er vegan geworden, jetzt läuft stimmt. alles. Hat die Game Changers-Doku mitproduziert und hat halt alles verändert. Und seitdem ist er halt wirklich in der Regular Season, hat der kaum Spiele verpasst. Und ich glaube, wenn man ihn hat, dann muss man sich sowieso keine Sorgen machen. Und auch sonst, also Booker, Ayton, Bridges, da ist einfach extrem viel Jugend, aber auch schon Kompetenz versammelt. Und ich glaube, dieses Team, wie du schon gesagt hast, die wissen, wer sie sind, die wissen, was funktioniert. Die waren letzte Saison in der Regular Season nach einem bisschen holprigen Start, waren sie irgendwann einfach eine Maschine, die über Teams hinweg marschiert ist. Und ich glaube, das wird sich auch fortsetzen. Ich weiß nicht, ob sie noch mal so einen tiefen Playoff-Run hinlegen können, aber wir reden ja über die Regular Season und dafür ja, sind sie super aufgestellt, würde ich sagen.
Ja, bin ich vollkommen bei dir.
Gut, dann Portland. Net Rating plus 2,4. Bilanz 42-30. Neu dabei Larry Nance, Tony Snell, Cody Zeller, Ben McLemore, Chauncey Billups als Head Coach. Weg sind Mello, Kanter, a.k.a. die beste Defensivbank in der Geschichte der Liga, Derrick Jones und Head Coach Terry Stotts. Die Linie ist bei 43,5 und ich finde sie eigentlich, also wenn wir jetzt mal sagen, dass Damian Lillard die gesamte Saison bei den Blazers bleibt, dann ist diese Linie ein bisschen respektlos gegenüber Dame.
Oh, wirklich? Oder was meinst du? Ja. Nee, eigentlich sag nicht. Eigentlich dachte ich, das ist die Linie, die eigentlich, also das fällt mir schwer, da jetzt Overall anders zu geben, aber ich denke, das ist eine Linie, die wirklich sehr, sehr gut passt. Denn, na klar, wenn wir jetzt gucken, vor Covid haben sie 53 Spiele gewonnen, 49 Spiele. Das waren ja so die beiden besten Jahre. Davor waren es 41, 44, 51, 55, aber dann sind wir schon zu weit in der Vergangenheit. Vergangenes Jahr waren es 42. Ja, ich denke natürlich schon, wenn man denkt, hey, ne, Dame ist da und respektlos etc. Aber auf der anderen Seite ist diese Mannschaft wirklich besser geworden, großartig. So, ne? Ich meine, jetzt kann man sagen, Mello ist weg, das ist defensiv auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne. Ich mag auch, was sie so defensiv gemacht haben, die Additionen, die dazu kamen. Gerade auch Larry Nance, der so kurz vor Schluss der Offseason war ja auch immer ein guter Fang. Aber auf der anderen Seite, es fehlt natürlich, sie haben natürlich Norman Powell quasi jetzt, aber kann man Norman Powell jetzt gleichsetzen mit Ersatz für Mello? Klar, wenn du kleiner spielst, kann man das vielleicht irgendwie machen, aber so wirklich auf den Forward-Positionen fehlt mir wirklich einer, der sich da den eigenen Wurf kreieren kann. Braucht man das vielleicht gar nicht, wenn man Dame und McCollum und Powell hat und immer mindestens zwei von denen auf dem Feld oder sogar alle drei? Ja, vielleicht ist das dann auch irrelevant. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht. Also ich finde immer noch, defensiv ist es halt ganz, ganz schwierig, ne? Billups ist ein Rookie-Headcoach. Ich weiß doch gar nicht wirklich genau, warum ist er eigentlich Headcoach jetzt? Also, was sind denn seine Meriten? Außer, dass er als Spieler gut war. Was ist Sam
Cassell? Er war Assistant Coach. Er war, glaube ich, ganz kompetent bei ESPN.
Ja, genau. Aber immer ist, für mich macht das ein bisschen Eindruck. Sagt, man weiß natürlich nicht. Ne? Das ist wirklich nur so ein Gefühl. Aber diese Verpflichtung klar war, dachte ich so, ja, aber also, das muss ja irgendwie ein grandioses Bewerbungsgespräch gewesen sein, was er da abgeliefert hat. Und natürlich weiß man, wer er ist, aber ey, wie viele Assistant Coaches laufen rum und liefern seit Jahren grandiose Arbeit ab und kriegen nie so eine Chance. Also wie schlecht müssen die denn in Bewerbungsgesprächen sein?
Ja, unter anderem war David Venterpool, vor dem sich ja, genau, glaube ich, auch ja. Dame sogar schon mal ausgesprochen
ja,
hatte, ne,
in der Vergangenheit. Ja. Und dann denke ich mir so, naja, und dann hat man diese Pressekonferenz noch im Kopf. Gut, das hat jetzt mit Basketball in dem Sinne nichts zu tun, warum das voll in die Hosen gegangen ist. Aber ich habe da von Anfang an kein gutes Gefühl bei dieser Verpflichtung. Und ich glaube, das wird holpern. So, auch eben, weil du mit dem 29 besten Defensivrating der vergangenen Saison als Hypothek da reingehst. Und Enes Kanter ist weg, Cameron Anthony ist weg, okay. Aber es ist nicht so, dass McCollum oder Lillard da jetzt defensiv krass vorangegangen sind oder Simons. Von daher, ich kann mir vorstellen, dass es da auch Unruhe gibt. Ne? Natürlich um Lillard muss man jetzt nicht sagen, dass das alles runterzieht. Die Spekulation gab es ja auch sonst schon. Aber ich bin irgendwie nicht überzeugt, dass dieses more of the same, ne, das ist es ja im Endeffekt, ist ja einfach nur ein neuer Trainer und so ein paar Figuren haben sie ausgewechselt, dass das viel bringt. Und ich würde sogar zum Under tendieren. Allerdings hast du natürlich vollkommen recht, wenn du sagst, ey, wenn Lillard einfach Lillard ist und das Jahr vollkommen amokläuft mal wieder, dann gewinnen die schon ihre, was waren es, 44 Spiele. Und dann sind sie natürlich drüber. Aber irgendwie, ich habe kein Vertrauen in dieses Portland-Team. In Dame Lillard immer, aber nicht in Portland.
Ja, kann ich auch verstehen. Also ich glaube, wenn es jetzt irgendwie, wenn wir über Contender sprechen oder so, da bin ich auch überhaupt nicht dabei. Aber ich glaube einfach, sie sind, ich meine, letzte Saison war das ja gerade in der Zeit, wo dann McCollum und Nurkic ausgefallen sind, da musste Dame alles alleine machen. Ne? Und weil es gab eigentlich keine Tiefe. Die Bank hatte zwar so ein bisschen Firepower mit den angesprochenen Melo und Kanter, aber halt gar keine Defense. Das war immer eine Riesenhypothek, wenn die ja. Raufgekommen sind. Ich glaube, da sind sie jetzt schon ein bisschen besser aufgestellt. Also Nance finde ich da gut. Ich finde auch Zeller ist als Backup-Center ist er okay.
Das stimmt, ja.
Finde ich eigentlich sogar, also ich fand ihn in Charlotte über die letzten Jahre häufig nicht so schlecht. Nurkic, wenn man die Hoffnung hat, dass er mal wieder eine etwas gesündere Saison spielt, ist der ja eigentlich auch ein ganz guter Mann. Und man hat trotzdem das Problem, dass Lillard, McCollum, Powell als drei Teile der Starting Five natürlich alle keine guten Verteidiger sind. Deswegen, man wird da schwerlich irgendwie ein Top-Niveau erreichen, aber wenn man zumindest etwas näher an Mittelmaß kommt als letzte Saison, wo man nur Sacramento dafür danken konnte, dass man nicht die schlechteste Defense aller Zeiten war, da kann man sich da halt schon relativ easy steigern. Und ich glaube, offensiv hat dieses Team einfach immer noch, es hat schon Firepower. Ich glaube, und bei ein bisschen besser Gesundheit, es kann natürlich jederzeit sein, dass Dame zum Start des Training Camps feststellt, boah, nee, komm, Tony Snell, der wirft zwar alles immer rein, der hat seit 4 Jahren keinen Freiwurf mehr verfehlt und trifft jeden Dreier, aber der spielt ja trotzdem nicht. Irgendwelche Gründe hat das wahrscheinlich. Ich will mit diesem Team nichts mehr. Dann fliegt das natürlich alles ganz schnell auseinander. Aber ich glaube, wenn Lillard gesund bleibt, der ist gut genug, dass sie dann halt einfach, also der ist gut genug für 45 Siege, sag ich mal. Aber
ja, es ist schwierig. Also da fühle ich mich auch nicht gut, wenn ich anders sage. Ich habe einfach nur ein mega schlechtes Gefühl, was die Trailblazers sagen. Und ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, nochmal, ich weiß gar nicht, warum ich alle Neuzugänge eigentlich gut finde. Aber ja, es ist wie es ist, was soll ich sagen. Manchmal hat man einfach so ein Bauchgefühl.
Ja, ich meine, richtig positiv sehe ich auch nur Nance, aber mal gucken, was er dann da einbringen kann. Und ich meine, letzte Saison immerhin, die Starting Five, wenn sie denn mal gesund war, hatte eigentlich super Werte. Das ja, Problem, ja. Problematischer war halt irgendwie die Bank. Und ich glaube, die Bank ist vielleicht ein bisschen kompetenter geworden. Und vielleicht ist das schon der Schritt. Aber machen wir weiter mit den Sacramento Kings, der angesprochenen schlechtesten Defense aller Zeiten. Net Rating minus 3,4, Bilanz 31-41, neu dabei Davion Mitchell, Tristan Thompson, Alex Len, weg unter anderem Hassan Whiteside. Over-Under ist bei 36,5 angesetzt und das ist ein Team, bei dem ich mir, da finde ich es richtig schwierig. einfach, weil man hier im Prinzip seit Jahren, es sind ja schon Talente da, ne? Also es ist ja nicht so, dass man hier irgendwie mit nichts arbeiten würde. Ich finde gerade Halliburton, Fox, das sind Spieler, die mir gut gefallen. Ich fand Holmes, also jetzt ist er nicht mehr unterschätzt, weil jetzt wurde er angemessen bezahlt, aber über die letzten Saisons, er war schon echt ein guter Center. Er hat jetzt im Gegensatz zur Vorsaison Backups, die funktionieren könnten. Also gerade Tristan Thompson ist, glaube ich, schon ein großes Upgrade gegenüber Whiteside vorher. Harrison Barnes war letzte Saison richtig stark. Die Defense müsste also nicht so grausam bleiben, wie sie war. Offensiv ist eigentlich Potenzial da. Und trotzdem finde ich es total schwer einzuschätzen, wo sie dann am Ende landen werden. Weil gefühlt sagen wir über Sacramento auch seit Jahren sehr ähnliche Sachen. Und dann ist es trotzdem immer eine riesen Enttäuschung, was bei den Kings passiert.
Ja, wenn wir uns mal angucken, das mal rausgesucht. Also 18, 19, 39 Siege. Da dachten wir wirklich ein bisschen, die kommen jetzt. Dann Covid-Saison 31, 41. Und vergangenes Jahr 31, 41. Also Stillstand. Beziehungsweise haben sie in beiden Jahren auch 72 Spiele absolviert. Ich glaube, da ist für meinen Begriff einfach zu viel Unruhe drin, dass ich hier overgehen würde. Ich gebe dir recht, der Halliburton, ne, wirklich geiler Zocker, also allein deswegen muss man sich eigentlich dieses Team angucken. Mal gucken, was Mitchell da als Rookie jetzt bringt. Aber schon bei De'Aaron Fox, der vor 2 Jahren noch der uneingeschränkte Franchise-Spieler war, um dem da echt alles aufgebaut wurde, da gibt es ja jetzt schon mehr als nur Gerüchte, so mal gucken, wer auch, also Trade wäre jetzt auch nicht so schlimm. Wenn wir bei Buddy Hield sind, der war ja schon mehrfach mit einem Fuß durch die Tür raus, der hat gar keinen Bock mehr auf die Situation.
Ja, du sagst das auch immer sehr gerne.
Ja, so was sagen. Die können wir jetzt anrufen. Wenn wir jetzt sagen, hey, wir wollen einen Podcast darüber reden, dass du weg willst, der würde wahrscheinlich dann gerne sofort seine Nummer schicken und sagen, ja, ruf an, der pennt zwar noch, aber ruf ruhig an. Harrison Barnes ist sicherlich auch einer, der denkt, ja, das Schmerzensgeld, was ich hier kriege, das wiegt viele Sachen auf, aber auch da, ne, wenn jetzt mein Agent irgendwas hat, würde ich auch sagen, ja, lass uns doch bitte woanders hinziehen. So, und das sind ja die wichtigen Leute. Ich glaube nicht, dass Tristan Thompson da sein will, ganz im Gegenteil. Der ist auch bei der ersten Chance durch die Tür raus. Naja, und Marvin Bagleys Vater, der sitzt ja eh schon auf gepackten Koffer. Also, ja. Ne, das ist so viel, was sich da jetzt bewegt. Und ne, klar gibt's da gute Jungs und Leute, wo man sich vorstellen kann, das kann funktionieren. Aber wenn du in so ein Camp kommst, ich meine, ich bin Fan von VfL Wolfsburg. So, ich kenne das alle 2 Jahre, dass das Team ne, irgendwie halbwegs gut funktioniert. Auf einmal, man sich spielt Europapokal, keine Ahnung. Und dann gibt's einen, der sagt öffentlich, ich will aber weg. Und dann sagen 2 oder 3 andere, insgeheim möchte ich das eigentlich auch. So. Also wenn der jetzt weg darf, wieso darf ich eigentlich nicht weg? Und dann auf einmal hast du so eine Gruppe in der Truppe, die weg will und dann einer darf dann weg und 2 sind unzufrieden, dann zieht das alles ein bisschen runter. Und da, ich sage nicht, dass Sacramento Kings, der VfL Wolfsburg, der NBA sind, aber diese gleiche
dafür Problematik. Dafür Wolfsburg auch gewinnt zu oft Spiele.
Ja, und Wolfsburg ist auch zu schön als Stadt. Jedenfalls muss ich klar sagen, dass ich einfach denke, die gehen under, weil ich nicht glaube, dass es da funktionieren kann. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist auch keine stabile Situation. Ne, klar gab es im Front Office da Veränderungen, aber da ist noch so viele Altlasten. Ich glaube, das ist auch ein Team, wo es ziemlich große Veränderungen noch geben wird. Auch da kann man natürlich den Namen Ben Simmons irgendwie noch mit reinwerfen. Ne, vielleicht auch die gerechte Strafe für Ben Simmons, wenn er aus Sacramento müsste. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, weil hier reden wir ja dann auch wirklich von Play-in, ne, wenn wir so sagen 37, 38 Siege. Also ich glaube nicht, dass sie damit auftauchen, wenn ich ehrlich bin. Von daher würde ich hier relativ klar untergehen.
Ja, sehe ich auch so. Vielleicht noch kurz eine Frage zu Bagley, den du erwähnt hast. Kannst du dir vorstellen, dass aus dem in einer anderen Situation noch was wird? Weil irgendwie, ich habe ihn nicht abgeschrieben, aber ich bin mir absolut sicher, dass es in Sacramento nichts wird mit ihm.
Ja, Sacramento wird es nichts mehr werden, einfach weil ich glaube, für so einen jungen Spieler, es kommt so viel darauf an, ne, ob du, wenn du, ich meine, man muss sich überlegen, also ne, du kommst aus dem College, so im College konntest du selber aussuchen, wo du hin willst, so, dann bist du da, du hast dann deine Brothers, natürlich sind die Jungs nicht ewig am College, aber das ist diese Band of Brothers, man gibt Vollgas zusammen und dann ist das eine geile Bruderschaft und danach gehst du in die Liga, wenn du gut genug bist. So, und dann aber sucht irgendein Team dich aus und dann kommst da hin, so, und dann kommst du in dem Fall nach Sacramento und in eine total instabile Situation und du bist eben kein Star, der da ankommt in dem Sinne und kriegst zwar nicht die Spielzeit. Bei ihm muss man sagen, du warst ja auch jetzt verletzt in den ersten beiden Jahren sehr, sehr viel, aber ja. Der kommt, oder eigentlich in allen 3 Jahren, komplett stagniert. Du sagst, du hast keine, ich glaube, es ist keine gute Coaching-Situation auch, wo man Spieler entwickelt, gerade auf den großen Positionen. Und ich glaube schon, dass das Ding noch was werden kann, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, naja, wo kriegt er denn jetzt die Chance, sich zu entwickeln in dem Alter? Ne? Das ist ja so ganz bitter, wenn du gedraftet wirst von einem miesen Team, das war ja hier der Fall, und es funktioniert da nicht, wo kommst du jetzt hin? Wenn er zu einem Team kommt, wo man irgendwie in einem Playoff spielt und er ist so ein Backup, da wird er, glaube ich, nicht die Zeit kriegen, die er vielleicht braucht, um sich zu entwickeln. Ja. Kommt er zu einem Team, was mies ist und er fängt quasi ganz von vorne an? Das wäre wahrscheinlich das Beste, aber also gibt es so eine Situation, wo er da hingetradet wird? Für wen denn? Das müsste ja auch ein halbwegs adäquater Gegenwert sein. Also ist echt spannend. Also ich denke, das kann echt so eine Karriere sein, die echt verfuscht wird zu einem großen Teil, dadurch, dass er einfach ja bei einer Franchise gelandet ist, die dann 3-4 Jahre mit ihm einfach so ein bisschen Schindluder getrieben hat und da war er noch verletzt. Da kommt dann viel zusammen. Also ich habe die Hoffnung auch nicht aufgegeben, aber da muss jetzt bald was passieren, glaube ich. Und ich kann auch den Vater verstehen, wenn der sich da so einbringt, weil der natürlich auch sieht, was da Phase ist.
Ja. Ja, eigentlich so vom Skillset her echt ein spannender Spieler.
Auf jeden Fall. Krasse Athletik auch.
Mal gucken, wo er dann irgendwann landet. Machen wir mit den San Antonio Spurs weiter. Net Rating minus 1, Bilanz 33-39, neu dabei. Doug McDermott, Thad Young, Bryn Forbes, Josh Primo, weg, DeMar DeRozan, Rudy Gay, Patty Mills. Over and Under ist bei 29,5 angesetzt. Das ist eine Zahl, die ich, obwohl ich nicht glaube, dass die Spurs jetzt ein super Team sind, finde ich die trotzdem etwas niedrig, einfach weil sie immer noch Greg Popovich haben und weil sie das Personal haben, um eigentlich sehr gut zu verteidigen. Und das ist nun mal ein Teil von diesen Basketballspielen. Und ich glaube, das ist zwar offensiv echt ein eingeschränktes Team. Also ich glaube, es gibt relativ wenige, die so wenig individuelle Creation haben wie die Spurs. Und das ist halt schon natürlich eine sehr, sehr wichtige Komponente eigentlich von Offensivbasketball. Aber defensiv haben sie schon eigentlich auf allen Positionen wirklich gute Leute. Und also wenn jetzt Bryn Forbes 40 Minuten pro Spiel bekommt, dann ist das natürlich nicht so, aber wird er ja vermutlich nicht. Also allein schon, weil sie im Backcourt ja wirklich viele, also mit Derrick White, mit DeJounte Murray und Co., wenn man da davon ausgeht, dass die gesund sind und die Saison vollständig absolvieren, dann hast du da ja schon echt viel, viel defensive Qualität. Deswegen würde ich mal schätzen, dass diese Zahl eigentlich zu niedrig angesetzt ist, oder was meinst du?
Ich würde auch drüber gehen. Allerdings habe ich natürlich eine große Frage, wie ersetzen sie DeMar DeRozan? Also das Playmaking von ihm, das Scoring von ihm.
Ja.
Da sehe ich jetzt auf Anhieb niemanden, wo ich sagen würde, ja klar, Lonnie Walker, jetzt, wo er beim Friseur war, das geht jetzt richtig gut ab. Das glaube ich einfach nicht. Und ich finde das total spannend, weil auf der einen Seite muss man sagen, der große Grund, warum ich drüber gehe, ist ja halt die Infrastruktur. Dass einfach diesen geilen Coaching-Stab hast, dieses geile System. Das sind super viele brauchbare Jungs dabei. Ne? Also, wenn wir mal durchgehen, also White ist natürlich einer, der funktionieren wird wieder. Ne? Calvin Johnson wird total funktionieren. DeJounte Murray natürlich, Devin Vassell, Thad Young, wenn er bis zum Ende da bleibt, ich denke, wird wahrscheinlich getradet werden irgendwann. McDermott wird zumindest seine Dreier treffen. Pöltl macht es defensiv gut. Dann hast du so ein paar Projektspieler wie Zach Collins. Mal gucken, was mit Josh Primo ist. Ne? Bryn Forbes trifft zumindest seine Dreier. Die werden sicherlich mit den Playoffs nichts zu tun haben, aber weil sie keinen Star haben. Also ich weiß nicht unbedingt, wer die erste Adresse ist, um die Würfe zu kreieren und anderen. Aber ich glaube, das ist so eine junge Truppe, die einfach defensiv, genau wie du gesagt hast, enorm Gas geben wird und brennen wird. Und da muss man hoffen, dass sich irgendwer da als Scorer, vielleicht ist es White, hervortut und so ein bisschen vorangehen kann. Oder vielleicht macht auch nochmal Murray nochmal einen großen Sprung.
Ja.
Aber ich glaube, die kommen wirklich über Defense, über die Infrastruktur und weniger über die individuelle Qualität. Deswegen auch keine Playoffs. Aber drüber würde ich ja schon gehen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, geht mir auch so. Also ich meine, was wir auch seit Jahren wissen, was halt die Spurs gut können, was viele andere Teams nicht so drauf haben. Sie vermeiden halt Fehler. Und natürlich sind jetzt einige der Leute, der Veteranen, die mit dazu beigetragen, wie also vor allem auch Patty Mills und DeMar DeRozan, sind nicht mehr da, aber es bleibt halt viel, glaube ich, von diesem Wissen bleibt halt dort. Und deswegen denke ich auch, also zudem, die Spurs sind halt kein Team, wo ich denke, die werden dann irgendwann die ganz harten Geschütze in Sachen Tanking auffahren, weil es, glaube ich, einfach nicht zu dem Style von ihnen passt, also gerade zu Popovic. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass da dann irgendwann die Zeit kommt, wo er wo sie dann irgendwie sagen, unsere besten Spieler nehmen wir jetzt auch für 3 Monate raus oder so. Ja. Die haben sich irgendwie den großen Zeh verstaucht, das geht gar nicht oder so.
Immer im Endeffekt haben sie ja Reverse-Tanking gemacht damals, ne, als sie angefangen haben mit Load-Management. So, ey, wir sind geil, wir nehmen unsere Spieler raus, so, weil wir nicht zu gut werden wollen oder was. Von daher, nee, ich bin auch bei dir. Ich glaube, das geht gegen alles, für was die da stehen. Also die werden sich nicht da runter rein tanken wollen. Es sei denn, was ich mir vorstellen könnte, wäre irgendwie, keine Ahnung, es gibt irgendwelche Verletzungen nochmal zu ganz klaren Schlüsselspielern, White oder Murray, und man merkt dann zur Hälfte der Saison, okay, also die kommen jetzt auch nicht wieder, oder und dass man sagt, okay, die Youngs, da kriegen halt die Spielzeit. Was ja dann auch im Endeffekt aufs Tanking hinausläuft, aber es ist ja auch nicht so, als ob die Veteranen hätten, die sie da einsetzen können, die es besser können. Und dass man wirklich sagt, okay, jetzt kriegen die Youngster halt die Minuten, das ist ja auch so, sogar nachvollziehbar und nachhaltig. Läuft halt nur aufs Gleiche hinaus. Und das werden sie sicher heute wieder als Tanking bezeichnen dann. Aber das kann ich mir vorstellen. Aber hoffen wir mal, dass sie alle halbwegs fit sind. Und dann, denke ich, werden die schon 30 Spiele gewinnen. Also ja. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal in der normalen Saison die Spurs keine 30 Spiele gewonnen haben. Ich guck mal kurz nach.
Wahrscheinlich, als sie dann Tim Duncan gedraftet haben. als sie einmal richtig hart getankt haben.
Das letzte Mal, also selbst jetzt in den letzten beiden Jahren waren es 33 und 32 Siege. Und da müssen wir zurückgehen bis 1996, 97. Da haben sie ja getankt, auch unter Greg Popovich, muss man sagen. Von daher, vielleicht tun wir dem Mann auch Unrecht. Vielleicht ist er auch gerne bereit, nochmal ganz tief unten reinzugreifen. Und da haben sie 20 Spiele gewonnen. Genau. Und davor waren es da 1988 und 89. Also viele von den Hörern werden noch nicht am Leben gewesen sein, als die das letzte Mal getankt haben.
Sie sind halt die großen Opportunisten. Vielleicht wird es dann irgendwann auch das krasse Fernduell mit OKC. Ja, wer weiß. Mal gucken. Aber dann kommen wir zum letzten Team des Westens. Und du hast es ja gerade gesagt mit dem Reverse-Tanking, was so ein bisschen der Grund ist, also auch wenn man sich jetzt die Lines von Las Vegas anguckt, ich glaube, die Nets sind irgendwie mit 54,5, sind die schon das Team, was am höchsten eingeschätzt wird. Und ich finde das schon eine ganz interessante Entwicklung, dass man eigentlich von vornherein auch davon ausgeht, es gibt jetzt nicht das Team, was 60, 65 Siege oder so angreift. Also ich glaube, daran erkennt man schon auch ein bisschen, dass so in der Wahrnehmung über die letzten Jahre die Regular Season vielleicht ein kleines bisschen entwertet wurde. Aber damit kommen wir zum besten Team der letzten Regular Season, den Utah Jazz. Net Rating plus 11,3. Sie sind das Reverse OKC gewesen. 52-50. Neu dabei Rudy Gay, Eric Pascal, Hassan Whiteside weg. Derek Favors over, under ist bei 52. Und das ist mein letzter Lock, sage ich mal, als over. Weil ich finde, die sind in dieser Offseason nicht schlechter geworden und man sollte sich nicht zu sehr davon beeinflussen lassen, dass die Playoffs mal wieder in der Enttäuschung geendet sind, weil für die Regular Season ist dieses Team ja eigentlich trotzdem eine absolute Maschine und ich wüsste nicht, warum sie das jetzt in so einem Maße sein sollten, dass sie da jetzt deutlich schlechter sind als letztes Jahr. Was meinst du?
Ja, ich meine, ich hatte immer, also man hat ja auch manchmal so Gefühle im Kopf bei so Mannschaften, wenn man so vorher über sowas nachdenkt wie Over-Under, man denkt, ah ja, die Jazz. Und was bei mir so im Kopf war, da so, ja krass, ne, so enttäuscht worden in den Conference Finals und da fiel mir ein, Moment mal, die waren gar nicht in den Conference Finals, die haben die Clippers verloren. So, also sind eigentlich viel zu früh gescheitert, so. Wenn so Teams relativ spät scheitern, zum Beispiel wie Phoenix, dann gibt's ja oft so zwei Phänomene. Entweder ist es so Teams, wie die Mavs doch damals nach 2006, die dann scheitern und sagen, Alter, jetzt reicht's. Sie wissen, wer wir sind, ne, wir kommen mit fucking Feuer in die Saison und wir nageln alles weg, wie sie die Mavs ja damals auch gemacht haben. Und dann hat es natürlich auch mal anders nicht mehr funktioniert, aber ne, die haben dann eine krasse reguläre Saison gespielt. Oder ne, Teams, keine Ahnung, merken dann, so wichtig ist es irgendwie nicht, wie die Bucks dieses Jahr oder vergangenes Jahr und sagen, mal gucken, wir müssen ein paar Sachen ausprobieren, so, aber das war natürlich auch eine besondere Situation jetzt mit dieser kurzen Offseason etc. Ich sehe die Jazz aber ganz klar in der ersten Kategorie. Ich glaube, die sind mega hungrig, ne? Die wissen genau, das hätte nicht passieren dürfen gegen die Clippers. Und nochmal, es war nicht Rudy Gays Schuld, es war Schuld von den Leuten, die ihre Leute haben sich an sich vorbei dribbeln lassen, bereitwillig.
Rudy Gay war wirklich nicht schuld, weil der noch...
Also Rudy Gay ist aber Rudy Gobert natürlich. Ja, Rudy Gobert war nicht schuld, aber Rudy Gay auch nicht.
Ich glaube, sie haben jetzt alle Rudys der NBA.
Genau. Sie haben dieses Corner the Market on Rudys. Nee, weil Rudy Gobert war nicht schuld, weil er muss ja auch helfen bei Leuten, die einfach Leute haben sich am vorbeidribbeln lassen, einfach mal so, ohne wirklich Gegenwehr zu leisten. Und dann fehlt dir die Hilfe dahinter. Ich will nicht sagen, dass sie das jetzt gelöst haben, dass sie den anderen Rudy geholt haben, weil Rudy Gay wird sicherlich der Small Ball Big Man dann sein. Denn der wird ja auch aushelfen müssen, dann ist trotzdem hinter wieder ein Loch. Aber sie haben schon verstanden, wo das Problem lag. So, ne, mit eben Gay hat man jetzt eine Small Ball-Version. Derek Favors war das nicht. Das war so ein Trugschluss vielleicht vergangenes Jahr, zu denken, okay, wenn wir den jetzt holen, dann haben wir einen, der kann auf die 5 gehen, dann passt das, und dann haben wir einen guten Backup. War ja auch okay, aber ne, sie brauchen halt jemanden, der auch von der 3 wirklich gefährlich ist. Den haben sie jetzt in Gay, auch wenn der wahrscheinlich defensiv jetzt nicht das allerhöchste Niveau anbietet. Ansonsten sind aber alle noch da. Es sind, glaube ich, sind sie auch ein paar Contract Years? Ich muss mal jetzt nebenbei nachschauen. Dabei, ich glaube, hat nicht Ingles, ich glaube, Ingles Vertrag läuft aus oder so.
Ingles kann gut sein, ja.
Ich glaube, da würden auch noch natürlich ein paar Leute einfach Vollgas geben. Wer weiß, ob da nicht auch Saison noch mal was passiert im Sinne, ja genau, Joe Ingles wird Free Agent, gut, Pascal auch, aber das ist ja eigentlich egal. Sie haben eine tiefe Truppe, dass sie jetzt George Niang zum Beispiel verloren haben, als Dreierschützen, finde ich nicht so wild, der war defensiv, war auch mega angreifbar.
Ja. Und ja, ich finde auch, also die haben ja einfach über die letzten Jahre gelernt, wie sie zusammenspielen müssen. So. Und ich glaube, Kontinuität ist auch etwas, was einfach immer noch häufig unterschätzt wird. Und die haben sie halt einfach. Die sind eingespielt, die haben von der Bank Firepower, die haben mit Mitchell einen jungen Star, der auch immer noch besser wird, so, der das auch in den Playoffs dann regelmäßig abruft. Und das ist halt einfach zusammengewachsen. Ich glaube auch, dass sie unter Druck stehen. Und dass sie jetzt so ein bisschen diese Milwaukee Bucks Phase von der letzten Saison erreicht haben, wo man sagt, uns ist völlig egal, was ihr in der Regular Season macht, ihr müsst in den Playoffs abliefern, vorher denken wir nicht anders über euch. Das wird ihnen bewusst sein, aber sie müssten halt trotzdem auch erstmal über die Regular Season dahin kommen. Und deswegen, also, wie gesagt, für mich ein Lock, dass sie da drüber kommen. Ich glaube, in den Playoffs wird sie dann wieder einholen, dass sie keine Flügelverteidiger haben oder also viel zu wenige. Royce O'Neal kann halt nicht alle abdecken. Joe Ingles ist mittlerweile halt, also eigentlich kann der ja verteidigen, aber ist halt einfach ein bisschen langsam. Und das merkt man über die letzten Jahre zunehmend, finde ich. Clarkson ist natürlich kein brauchbarer Verteidiger. Conley ist auch nicht mehr der Jüngste und so. Da fehlt dann was. Deswegen würde ich es auch nicht ausschließen, dass vielleicht während der Saison sich da noch was tut, weil eigentlich brauchen sie das. Aber so wie sie konstruiert sind, werden die halt über 52 landen. So, Freunde, hier wäre jetzt eigentlich der Punkt gekommen, an dem wir uns voneinander verabschieden. Bei einer Person von uns, die namentlich nicht genannt werden will, ist die Aufnahme tatsächlich abgerauscht. Deswegen hört ihr mich jetzt erstmal nur alleine. Ich danke Dre für seine Zeit. Ihr wisst vermutlich, wo ihr ihn finden könnt. Gut Next, der Podcast. Er ist unter Dre Vogt bei Twitter, bei Instagram zu finden, wo auch immer. Man findet ihn. Also dafür nochmal danke euch, danke ich für die Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne Rezension bei Apple Podcasts, abonniert uns, was auch immer. Ihr kennt den Drill, ihr könnt uns auch überall anschreiben. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns hier einfach spätestens kommende Woche wieder. Reingehauen.